Retropace, der Podcast. Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist er wieder, der Retroplace Podcast. Anfang September mit der Ausgabe der Videogames September 1992. Hallo Wolfgang, grüß dich. How is it?
Guten Morgen, lieber Chris. Schöne Grüße aus dem sonnigen Stuttgart. Die Sonne geht auf und ich freue mich auf einen schönen Podcast für September 92. Wie geht's?
Was ist das eigentlich für eine unchristliche Zeit, in der wir aufnehmen? 6.55 Uhr. Da geht in Stuttgart erst die Sonne auf?
Nee, die ist schon ein bisschen da. Es ist schon blauer Himmel, herrlich hier. Ja, damit wir frisch ans Werk können und nicht erst nach einem langen Arbeitstag abends 20 Uhr anfangen, hier uns zusammenzuwursteln.
Das stimmt allerdings. Da kommt auch, als erstes mache ich gleich den Hinweis, weil du eben sagst, abends aufnehmen, weil das war damals echt relativ spät, so um 9:30 haben wir, glaube ich, erst aufgenommen. Wir haben einen schicken Podcast aufgenommen mit dem Jörg von Dynatex, beziehungsweise früher Angestellter von Dynatex, und dem Dennis vom NES-Kommando, der früher ein Kunde vom Dynatex-Laden war, in, jetzt stolper ich wieder drüber, Dortmund. Genau, das ist unsere erste Retroplace-Spezialfolge gewesen und hört doch da gerne mal rein. Die haben wir Mitte August veröffentlicht, ich glaube am 15. August, und sollte euer Podcatcher auch mitgenommen haben. Hört gerne mal rein. Und jetzt würde ich sagen, machen wir direkt, wie ihr es gewohnt seid, weiter mit: Was hat der Wolfgang gespielt, was hat er sich gekauft, wie schaut's aus? Erzähl.
Wie schaut's aus bei mir, was habe ich gespielt? Bis auf die Sachen für den Podcast tatsächlich gar nichts. Ich bin überhaupt nicht dazugekommen. Aber ich habe was gekauft. Und zwar ist mir erst aufgefallen, als ich die E-Mail bekommen habe, habe ich das Cursed Night
Kickstarter,
genau, unterstützt. Und da kam neulich eine E-Mail mit dem Link zum ROM. Also ich habe es natürlich physisch bestellt. Das kommt dann irgendwann im Laufe des Jahres. Jedenfalls das ROM habe ich schon mal bekommen und habe auch schon mal reingespielt. Und ist eigentlich ein ganz, ganz netter Shooter mit ein paar schönen Effekten. Hab noch nicht lange reingezockt, aber es sah soweit ganz gut aus. Und was habe ich mir noch gekauft? Ich habe direkt nach Pestilence auf dem Wacken hat mein Handy geklingelt und sagte mir, in 10 Minuten läuft das Exile Wicked Phenomenon für die TurboGrafx aus. Also haben wir uns ein schönes Bier geholt. Ich habe das noch ein bisschen beobachtet und habe dann tatsächlich zugeschlagen und hatte Glück und habe jetzt das Exile Wicked Phenomenon für die TurboGrafx 16 mit diesem Pappschuber. Also es ist ja nicht mal ein Schuber, das ist nur so draußen rumgelegt, und komme damit meiner kompletten Working Design Sammlung wieder ein Stück näher. Jetzt fehlt mir als Spiel tatsächlich nur noch das Kadesh für die TurboGrafx. Ansonsten habe ich tatsächlich alle Spiele von Working Designs.
Das Lustige ist, ich kann mich noch genau dran erinnern, an diese Hülle von Wicked Phenomenon, weil ich hatte das Exile 2 seinerzeit, auch komplett mit dieser Hülle, und habe das aber ziemlich schnell wieder verkauft, weil ich es nicht gut fand. Ich war ja damals ein großer Fan von dem ersten Exile, habe ich ja schon mal erzählt. Genau. Das habe ich ja sogar japanisch durchgespielt. Und das zweite, ich meine mich zu erinnern, ich bin nicht mal durch die erste Stage gekommen, weil es so schwer war.
Ja, die haben ja auch irgendwie, Working Designs hat ja das irgendwie rebalanced und so weiter. Und ich habe mich jetzt mal noch ein bisschen belesen. Da haben sie irgendwie im Endprozess, bevor sie es dann halt irgendwie in die Pressung gegeben haben, haben sie irgendwo noch eine Stat irgendwie einen Punkt rumgesetzt, und dadurch wurde es dann quasi unschaffbar. Also gerade die letzten Endgegner muss wohl gar nicht schaffbar gewesen sein. Aber ich sag mal so, mir geht's ja auch nicht um das Spiel an sich, mir geht's ja nur um die Working Designs Sammlung.
Okay, aber du weißt ja, es gibt diese ROM-Patches, die Unworking Designs heißen.
Genau, die habe ich schon alle gefunden. Das gucke ich mir bei Gelegenheit mal an. Ja, also reingespielt habe ich da auch noch gar nicht. Ich habe das erstmal nur katalogisiert und bin da jetzt ganz froh. Ist aber auch eins, wenn ich das teuerste Spiel, was ich überhaupt gekauft habe.
Ja gut, aber ansonsten warst du, genau, du hast ansonsten nicht viel geshoppt, weil du hattest gar keine Zeit, weil du musstest ja auf Wacken rumhängen.
Ja, diesmal eine ganze Woche von Dienstag bis Sonntag, also bis Sonntag früh.
Ist
Und
das so lange da geöffnet?
du kannst sogar schon montags hin mittlerweile.
Wahnsinn.
Und also du kannst montags anfangen mit Zelten bis Sonntag, beziehungsweise Montagmittag, glaube ich. Und Bands spielen halt von ab seit diesem Jahr, seit Mittwoch bis Samstagnacht. Also Samstag zum Sonntag dann entsprechend. Ja. Und dieses Jahr haben wir uns den Mittwoch noch gespart, weil irgendwie war jetzt für uns nichts extra dabei. Ja, war schön. Waren ein paar schöne alte Bands zu sehen. Tiamat, dann, wie vorhin schon gesagt, Pestilence war super gut. Und Hypocrisy war sehr
Ich
gut.
finde das irgendwie krass, dass diese ganzen Bands alle noch existent sind. Also
Ja?
ich denke mal, gerade im Fall von Pestilence ist es ja eher so, die gab es bestimmt eine Zeit lang auch mal nicht und dann haben sie wieder weitergemacht. Aber das ist schon Wahnsinn. Also, weißt du, überleg dir mal, 30 Jahre irgendwie
Total abgefahren. Und die Leute gehen halt immer noch ab. Es ist halt dann nicht viel los. Es sind halt eher die Bands, die auf den kleineren Bühnen spielen. Bis auf Hypocrisy, die haben auf der großen gespielt. Das war natürlich auch ziemlich cool. Aber gerade die kleinen, also Tiamat war super cool. Also wir standen super weit vorne. Es war kaum jemand da. War natürlich auch ein blöder Slot. Moonspell hat auf der anderen Bühne gespielt, auf der anderen Mini-Bühne. Und auf der Hauptbühne hat Slipknot gespielt. Und alle drei genau gleichzeitig, also wirklich gleichzeitig. Das war
krass.
wirklich, wirklich super blöd.
Wobei ich glaube, ich wäre dann fast eher noch zu Slipknot gegangen.
Ne, die haben wir ja 2004 auf dem Full Force gesehen. Ich habe noch mal nachgeguckt. 2004 haben die auf dem Full Force gespielt. Und ja, Slipknot, keine Ahnung. Also zwei,
Ist
drei
halt
Lieder finde ich
Geballer.
super, ja, aber ansonsten. Wir wollten uns eigentlich ja dann. Also es hat sich nicht ganz 100% überschnitten, aber wir wollten uns eigentlich noch die letzte Viertelstunde dann nochmal von Slipknot ankommen, sind zurückgegangen und da hat Slipknot gerade aufgehört. Also die haben offensichtlich eine Viertelstunde früher aufgehört, als sie eigentlich spielen sollten.
Oh, okay.
Also habe ich
Naja.
von denen genau gar nichts gesehen. Es war total lustig, wir hatten bei uns im Camp halt auch ein paar Jüngere dabei, also irgendwie so Anfang 20er. Ich so, oh, Slipknot war voll gut, voll gut. Habt ihr das ja auch gesehen? Ich so, nee, wir waren bei Tiamat und dann haben wir gar nichts davon gesehen. Was?
Und ganz kurz noch nur, weil wir sind ja nicht der Musikpodcast, aber
Genau.
bei Tiamat haben sie viel von der Wild Honey gespielt
Ja,
und ältere Sachen
klar.
dann noch. Ja, okay.
Klar.
Weil
Es
die
war
neueren
mega.
Sachen sind dann ja mehr so Pink Floyd beeinflusst.
Ja, es war halt sehr atmosphärisch. Es war nicht so schön wie damals mit diesen ganzen Projektionen und so weiter, wo wir sie 96, 97, glaube ich, so gesehen hatten. Aber es war sehr, 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 sehr cool. Also es war wirklich
Okay.
mega. Ja.
Das Tiamat Wild Honey Album war ja eins, das konnte sogar meine Mutter hören.
Echt?
Ja, weil
Nicht
das ist
schlecht.
halt doch mehr so, ja, das ist halt einfach kein Geballer. Da ist ja nur ein Song irgendwie, der richtig derb ist und ansonsten ist alles ja nur so mit viel
Ja,
sphärischen
das
Keyboards
stimmt.
hinterlegt und so. Und so naja, Sprechgesang klingt jetzt falsch, weil es ist ja kein Rap, aber der redet halt auch nur so ganz monoton irgendwie bei manchen Sachen drüber und so. Ja, das konnte man absolut so durchlaufen lassen. Das ist eh ein wirklich geniales Album.
Mega gut, mega gut.
Ja.
Genau. Nee, war sehr schön und ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Karten sind schon besorgt und Urlaub wird
Stimmt, das
eingeht
ist ja immer so,
eingereicht.
du kommst nach Hause und dann musst du immer gleich die Tickets kaufen, gell?
Genau, sie haben es diesmal ein bisschen geändert. Bisher war es immer so, dass du erst nachts um 12, also vom Sonntag auf Montag um 12 erst die Karten buchen konntest. Jetzt haben sie es so gemacht, dass du schon ab 20 Uhr an dem Sonntag die Karten buchen kannst,
Und
so
ist
dass
das
man nicht erst
schwierig oder ist das
ewig.
schnell ausverkauft oder?
Die ersten 10.000 Tickets sind halt irgendwie noch mit einem T-Shirt. Die sind meistens in ein paar Minuten raus und jetzt war es nach einem Tag oder so war es schon ausverkauft wieder. Ja.
Ein Wahnsinn,
Aber du
ein
kriegst,
Wahnsinn.
also wenn du dich da nachts hinsetzt, ich hab die letzten zwei Mal, also 18, 19, habe ich diese Tickets bekommen, aber dieses Mal saß ich 20 Uhr noch im Zug und hatte die, ja, war ein bisschen genervt von Bahn und allem, weil wir sind früh um 6 losgefahren und haben bis um 9 bis nach Hamburg gebraucht. Ich habe einen Zug verpasst in Koblenz und der nächste Zug war voll und mein Sitzplatz nicht da. Das war alles. Die Rückfahrt war ein bisschen doof.
Deutsche Bahn, genießen Sie Ihr Leben in vollen Zügen.
Ich sag dir es, aber naja. Im ICE, also nicht irgendwie 9 Euro, sondern richtig bezahlt dafür. Aber egal. Das soll's.
Jetzt kann ich's ja gar nicht erwarten, endlich hier loszubrechen, was ich alles gespielt habe und was ich gekauft habe.
Na dann, sprich geschwind.
Und es ist wieder so, du lässt mich einfach schlecht dastehen. Das letzte Mal habe ich vergessen, als wir in Rosenheim auf der Retrobörse waren, habe ich mir ja auch eine kleine Gönnung rausgelassen, die ich dir sofort mit Foto dokumentiert hatte. Ich habe mir eine PC Engine gekauft.
Stimmt, original
verpackt. Lustigerweise fehlte die mir ja noch. In Originalverpackung, die richtig schöner Zustand ist. Die PC Engine ist gar nicht vergilbt, die ist richtig schön weiß. Cool. Und was mir, es war mir nicht zwingend wichtig, aber ich fand es ganz cool, dass es so ist. Die hat auch die sogenannten Matching Serials, was eben bedeutet, dass die Konsole und die Verpackung und die Anleitung alle die gleiche Seriennummer haben, die da drauf gedruckt ist. Das hat mich schon sehr gefreut.
Du hast auch so einen CD-Koffer, ne? Mit Matching Numbers und allem.
Nee, gar nicht mehr. Ach, den? Tatsächlich nicht, nee. Es gab einzeln hat einer noch den Koffer verkauft, aber ohne Verpackung.
Okay.
Und den habe ich deshalb auch nicht gekauft. Wobei im Nachhinein, man hätte ihn fast mitnehmen sollen. Der wollte nur 50 Euro dafür.
Och.
Aber okay. Es war dieses typische Wozu.
Ja, klar.
Gut. Die PC Engine, wenn man ganz ehrlich ist, brauche ich auch nicht mehr. Aber ich wollte halt gern immer das Mega Drive, Super Famicom und PC Engine in Box immer weiterhin im Regal stehen haben. Und das habe ich damit jetzt geschafft. Das ist schon ganz cool.
Cool.
Dann, ich bin noch lange nicht fertig. Aber wobei, das stimmt nicht. Es ist diesmal echt wenig. Ich habe mir noch bei meinen Freunden vom Funtainment in München habe ich mir ein Final Vendetta für die PlayStation 4 gekauft. Das ist dieser Brawler von Bitmap Bureau, der ganz ähnlich ist wie die Neo Geo Brawler. Also der sieht da sehr ähnlich aus.
Ja.
Habe ihn nur ganz kurz damals ja schon auf der Switch gespielt. Empfehlenswert, aber ich finde so, wenn man so, klar, es ist ein anderes Genre, also Xenocrisis von selben Entwicklern ist halt wirklich sensationell gut. Und da finde ich, Final Vendetta fällt so ein bisschen ab. Es ist okay und es ist ein ganz netter Brawler, aber es ist halt kein Brecher. Dann habe ich mir für die PlayStation 4 das Sega All-Star Racing gekauft noch. Das wollte ich einfach in einer schöneren Version noch haben als die für die Switch. Ist halt ein super Spiel, was ich zusammen mit meinem Junior spielen kann.
Logisch. Das war ja schon auf der PS3 und der Xbox 360 war das ja schon super.
Ich weiß noch, auf der 360, als es rauskam, oder PS3 und 360 seinerzeit, da war das so ein richtiges, wie cool, es gibt einen anderen Funracer als Mario Kart.
Und das
hat schon richtig Laune gemacht.
Ja.
Total. Das war echt genial. Und ansonsten habe ich nur Sachen vorbestellt. Das Doofe ist, wenn ich jetzt darauf hinweise, ist die Pre-Order schon vorbei, die Pre-Order-Phase bei Limited Run Games. Man kann das Rendering Ranger für Super Nintendo vorbestellen. Leider auch nur in einer US-Version, also irgendwie die Cartridge ist dann US-Format. Aber mir geht's so, nachdem ich, glaube ich, niemals in meinem Leben wieder ein originales Rendering Ranger haben werde, ist das Nächste, was an ein Original kommt, in dem es ein Reprint ist.
Ja.
Wobei dann die Frage ist, genau, und ich frage mich fast, ob nicht die, man müsste dann mal schauen, was die offizielle Auflage am Ende davon ist, weil soweit ich weiß, von der japanischen gibt's 5000, weil das die minimale Produktionsmenge seinerzeit war von japanischen Modulen und von der jetzt Limited Run Games, keine Ahnung, wie viel die davon produzieren.
Tja, die produzieren doch so viele, wie bestellt werden, oder?
Ja, genau, und ich denke aber halt mal immer auf volle Tausender gerundet. Und da wäre dann aber eben interessant, wie viel eben tatsächlich sich im Vorfeld da verkaufen. Und ich habe mir dieses, wie heißen die nochmal, der Hersteller von diesen französischen Books, Geek Media, Geek Books, weißt du, wen ich meine?
Read-Only Memory war es nicht, nee, das sind die.
Nein, die, nee, ja, die diese fetten mit den irgendwas Geek, jetzt Geekline Publishing.
Geekline, so heißt es.
Die haben einen Kickstarter gehabt bis letzte Woche für ein Buch über den Gameboy und Advanced, Virtual Boy.
War das nur Gameboy?
Ich glaube Gameboy und Virtual Boy.
Ah, okay.
Und das habe ich mir jetzt auch gleich mal gegönnt. Das ist jetzt am Wochenende, am Sonntag ausgelaufen. Und das soll dann im Mai 2023 ausgeliefert werden. Dementsprechend hört ihr irgendwann nächsten Sommer von mir, wie das Buch geworden ist. Ja, und viel mehr habe ich dann auch im Moment nicht gekauft.
Keine Wäschekörbe?
Nein, nix. Bin
nichts.
Ganz, nein, bin ganz. Wow. Ah, eine Gitarre habe ich mir noch gekauft. Die von Warriors of Rock.
Aha,
von Guitar Hero, weil ich mir irgendwie eingebildet habe, dass ich auf der 360 wieder ein bisschen Guitar Hero spielen will.
Hast du Drumkit?
Nein, ich will Gitarre spielen, nicht trommeln.
Na, gib doch da, stell doch das Drumkit hin und lass deinen Sohn trommeln.
Das ist ja gar keine so schlechte Idee.
Das ist mega.
Ja, muss ich mal schauen.
Musst du mal gucken.
Ja. Und gespielt habe ich, gut, das ist nicht schwierig, mehr zu spielen als du, aber ich hab tatsächlich sau viel gespielt eigentlich.
Okay.
Und zwar, also von den alten, jetzt klar, für den Podcast habe ich mir alles angeschaut, was irgendwie halbwegs interessant ausgeschaut hat. Da gehen wir dann nachher drauf ein.
Mhm.
An aktuellen Sachen bin ich gerade dran, also halbwegs aktuell, weil es ist von 2018, bin ich an Detroit Become Human dran. Da habe ich auch gestern Abend, ich bin kurz vorm Ende und ich bin, das meist schon, das ist ja von den Machern, die auch hier Quantic Dream, die auch Heavy Rain gemacht haben und was war von denen
Souls,
noch?
Souls, ne?
Genau, Beyond Two Souls war auch von denen, wobei Beyond Two Souls hat mir gar nicht gefallen.
Echt?
Das habe ich, nee,
also ich
das habe ich.
Ich fand das auch gut.
Hab das dreimal angefangen und dreimal wieder aufgehört.
Nee, habe ich durchgezogen.
Ja, muss ich mal schauen, vielleicht mache ich das doch noch. Heavy Rain hat mich ja damals super begeistert, aber im Moment, wie gesagt, ich spiele Detroit Become Human, geht darum, dass Androiden in den USA, beziehungsweise da eben in Detroit, auf einmal zum Leben erwachen und ein eigenes Bewusstsein entwickeln und dann die Revolution üben. Und das ist schon echt sehr cool. Also wirklich, das gefällt mir richtig gut. Und ich finde auch so, ich bin ja jetzt ich spiele zwar auf der PS5, aber ich bin halt keine PS5-Grafik gewohnt. Und ich finde, die Grafik ist auch für PS4-Verhältnisse unglaublich gut.
Cool. Ne, es war ja schon damals, die Spiele waren ja schon, Heavy Rain war ja auch schon ziemlich krass. Also wenn du überlegst, wie alt das ist mittlerweile.
Das habe ich damals auf der PS3 auch direkt, als es rauskam, gespielt und war auch extrem begeistert. Lustigerweise, man kann es fast nicht mehr als Spiel bezeichnen. Also das Detroit Become Human jetzt, das ist schon sehr nur noch Knöpfchen drücken, reagieren irgendwie und geh von A nach B und gegen Ende jetzt wären es noch mehr Quicktime-Events, aber damit habe ich ja prinzipiell kein Problem. Aber die Geschichte ist halt ziemlich geil und grafisch ist es halt eh sensationell.
Okay.
Also das gefällt mir richtig gut.
Also solange wie es nicht so schlimm wird wie bei Fahrenheit damals, der Endkampf, glaube ich, der da irgendwie 15 Minuten Quicktime-Event war, wenn ich mich recht entsinne, Das war wirklich krass.
Es ist ja doch so, dass uns etwas 15 Minuten vorkommt und dann ist es nur 2 Minuten. Insofern, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß bei Fahrenheit, es gab einen irgendwas Zwischenkampf in dieser Wohnung, wo von außen dann irgendwelcher Kram immer angeflogen kam und da musste man, wenn ich mich richtig entsinne, weil ich habe das auf der Xbox damals gespielt, irgendwie mit dem L- und R-Trigger irgendwie was ausbalancieren die ganze Zeit. Und das habe ich schlicht nicht hinbekommen. Und irgendwann habe ich aufgehört, weil es eben auch so ein Ding war, du bist halt draufgegangen und dann ging es weiter. Und dann hast du wieder irgendwie, weiß ich nicht, 2, 3, 5 Minuten spielen müssen, um wieder an die Stelle zu kommen. Also es startete nicht immer gleich da. Genau. Und das hat einfach, ja, schlicht keinen Spaß gemacht. Aber bei Detroit Become Human jetzt habe ich eh das Gefühl, du kannst nicht wirklich draufgehen. Also die Geschichte geht immer weiter und sie verzweigt sich halt in 1000 Stränge. So, dass ich jetzt hoffe, wenn ich es einmal durch habe, dass man dann immer diese Scheidewege, die es halt gibt, dann jedes Mal wieder aufrufen kann, genau an der Stelle und dann vielleicht die Geschichte an manchen Stellen einfach anders weitererlebt.
Ja, muss man dann halt gucken, wie viel Zeit man dann da irgendwie investieren muss, will, um dann die ganzen Enden zu sehen. Gibt's wahrscheinlich auch wieder zig verschiedene Enden.
Das muss ich vorher mal lesen, aber prinzipiell Stand jetzt bin ich motiviert genug, um es dann eben nochmal ein Stück zu spielen. Aber es ist schon auch ganz umfangreich. Also ich gefühlt würde ich jetzt sagen, bin ich irgendwas bei 15 Stunden und bin halt noch nicht am Ende.
Nicht schlecht. Ja, das war auch so ein Titel, den ich immer so im Hinterkopf habe. Aber da ich ja weder PS4 noch 5 habe, bin ich da halt auch noch nicht weiter dazu gekommen.
Ja, ich denke, bei dir könnte es schon, du sollst dir irgendwann mal eine PS5 gönnen, weil mittlerweile ist sie ja wieder halbwegs verfügbar und dann kannst du auch die ganzen PS4-Knaller, die es ja so gibt und die es für wenig Geld gibt, mal doch ein bisschen nachholen.
Ja, die kosten ja gar nichts mehr, das ist ja wirklich
richtig. Krass, ne? Und das Detroit Become Human ist ja sogar bei PlayStation, wie heißt das, PlayStation Plus ist das mit dabei. Es gab ja diese Aktion, wenn du eine PS5 mit deinem Account verbindest und du hast PlayStation Plus, dann gibt's irgendwie 20 Sony-Exclusive-Titel, gibt es dafür umsonst als Download.
Oh, cool. Ja, mal gucken, wenn ich mal Zeit habe. Vielleicht im Winter, mal schauen.
Dann habe ich Rocket Knight Adventures auf Mega Drive recht. Jetzt fehlen mir schon wieder die Worte, es ist noch zu früh am Morgen. Aber ich habe es ziemlich gesuchtet, weil ich es eben so gespielt habe, wie wir es früher gespielt haben, so ohne Quicksave etc., sondern einfach nur Vollgas. Hab's leider immer noch nicht durch, aber das ist halt auch wieder, ja, Konami absolute Hochzeit. Unfassbar gutes Spiel. Also da sind so viele Ideen drin, es ist grafisch extrem geil. Also das Rocket Knight Adventures, super. Dann so zum Entspannen zwischenrein habe ich Bärnackel gespielt, also Streets of Rage 1 auf Mega Drive. Allerdings nur alleine. Ja, bin irgendwie einen Abend mal so reingekippt und habe das ein ganzes Stück gespielt. Mhm. Und ja, jetzt kommt nur noch Oldschool-Zeug. Dann bin ich sehr dran gerade, weil das habe ich witzigerweise nie durchgespielt und ich habe es immer noch nicht geschafft, das Gunhead auf PC Engine. Und das hat halt ein massives Problem, was von Anfang an ist, aber das merkst du im letzten Level dann ganz extrem, dass diese, du erinnerst dich, das Scrollen vom Bildschirm, das scrollen die Bullets mit.
Ja, das scrollen immer die
genau, Bullets und das mit. Das kannst du wirklich in den ersten 6 Stages kannst du das halbwegs umgehen. Aber in der 7. dann ist es komplett, packe ich nicht mehr. Ganz übel, ganz übel. Und du hast eben das, ja, also das ist ja fast schon nicht Bullet Hell, weil die Patterns so anders sind. Aber es ist in der 7. Stage und auch in der 6. schon kommen so viele Bullets. Das ist schon echt krass. Aber ja, macht Laune. Ich habe meinen Spaß damit und spiele es immer wieder, weil es ist ja auch so, nach einer halben Stunde oder was bist du immer schon in der letzten Stage. Und dementsprechend versuche ich mich da immer wieder dran, ob ich es irgendwann mal schaffe. Dann spiele ich noch, leider nicht original, weil das kann ich mir nicht leisten, das Spin Master auf Neo Geo. Das war irgendwie rein zufällig, dass ich durch diese Liste auf Mister gescrollt habe und dann so gedacht habe, Spin Master, was war das denn? Und konnte mich nicht mehr so ganz erinnern, weil irgendwie klingt es für mich auch so ein bisschen wie ein, wie soll ich denn sagen, vielleicht auch, weißt du, so wie so ein Sportspiel, weil eben Spin Master, genau. Und dann tue ich es rein und dann fiel es mir natürlich auch sofort wieder ein, weil man kannte die Screenshots. Das ist halt ein super geiles Run and Gun. Also mit
Das ist aber nicht dieses Ragai, oder?
Nee. Das ist ein unglaublich gutes, also so schöne 2D-Grafik siehst du wirklich selten. Das sind halt zwei so mit Cowboy-Hut behütete Jungs, die durch Level rennen und du springst auf gleich am Anfang irgendwie auf ein riesen Flugzeug, was durch die Gegend eiert und du musst, und alles riesige Sprites. Also sieht richtig, richtig gut aus, spielt sich unglaublich gut und ja, macht extrem Spaß. Wenn du mich eines Tages wieder mal besuchen kommst, weil kommendes Wochenende kriegt man es ja leider nicht hin, müssen wir das mal zusammenspielen. Das ist einfach sensationell gut. Und zu guter Letzt, dann habe ich es auch schon, habe mir die Aladdins für Super Nintendo und für Mega Drive und NES und Game Boy und Amiga und Master System sehr angeschaut. Und jetzt wirst du dich wundern, warum. Also das Special ist tatsächlich jetzt in dem Moment, wo dieser Podcast hier veröffentlicht wird, ist es schon draußen. Und zwar bin ich Teil des Teams von nerdpodcast.de und betreue da gemeinsam mit dem Danzen, den viele bestimmt von seinen Twitch-Streams kennen. Das ist der immer die Kaizo-Marios auch spielt. Betreue ich das Retro-Segment bei nerdpodcast.de und wir plaudern einmal im Monat lose über ein Spiel, was wir uns aussuchen, ohne da so tiefgründig zu werden, wie das vielleicht ein Super Stay Forever oder so macht. Aber einfach mehr auf Emotionen, wann haben wir es gespielt und so weiter. Ein lockerer Talk mit dem Dancen. Und da war diesmal eben A wie Aladdin dran. Und weil wir haben so ein bisschen überlegt, ob wir vielleicht das Alphabet durchgehen und uns zu jedem Spiel, also zu jedem Buchstaben ein Spiel raussuchen. Aber das ist noch nicht ganz in Stein gemeißelt. Mal schauen. Und das gibt's auf alle Fälle jetzt monatlich einmal überall, wo ihr Podcasts runterladet. Ja, und da war ich ganz fasziniert doch nochmal, weil ich hatte die Mega Drive-Variante schlechter in Erinnerung, als sie am Ende war. Ich mag zwar trotzdem immer noch das Super Nintendo Aladdin lieber, aber die Mega Drive-Variante ist schon auch ziemlich cool.
Das kann ich nicht verstehen. Ich fand immer die Mega Drive-Version besser.
Ja, da gibt's ja viele, die das so sehen. Ich habe dann noch die Game Boy Advanced-Variante habe ich noch gespielt. Das ist quasi ein Port von der Super Nintendo-Version, aber du kannst noch speichern und es gibt ein, also du hast kein Passwortsystem, sondern er speichert. Und du hast zwischenrein ab und an andere Level noch. Ich fand das sogar ein ganzes Stück schwieriger als die Super Nintendo-Version.
Okay, wusste ich gar nicht.
Das ist im Übrigen auch geil mit dem Danzen so. Der ist halt einfach ein wirklich begnadet guter Spieler. Und dann sagt er so, naja, er hat dann halt die Mega Drive und die Super Nintendo-Version durchgespielt.
Punkt.
Ich so, Punkt, genau. Und ich so, okay, ich habe beide nicht durchgespielt. Also ich habe sie weit gespielt, aber nicht durch. Und auch wirklich Zeit investiert.
Ja.
Aber ich merkte halt einfach, ich, keine Ahnung, ob das die Reflexe im Alter sind oder so, bei Spielen, die man früher nicht gespielt hat. Aber ich muss da schon ein ganzes Stück hin trainieren, dass ich da weiterkomme. Naja, das war so das, was ich gespielt habe. Und jetzt, diesmal müssen wir noch ganz kurz über Sachen reden, die wir geschaut haben, beziehungsweise die ich geschaut habe.
Ja.
Weil ich habe mir, also Frage, wenn du Actionfilme 80er, 90er Jahre. Was fällt denn dir direkt und sofort ein?
80er, 90er Jahre Actionfilme.
Oh,
True Lies.
Nee, da kommst du jetzt mit sowas um die Ecke. Ich gehe von, Terminator aus. Ja, Predator. Das ist so das. Worauf ich hinaus will ist, weil ich habe ihn tatsächlich das allererste Mal gesehen. Robocop.
Okay. Robocop, das ist ja 80er.
Ja, habe ich doch gesagt, 80er, 90er Jahre.
Ja, Robocop.
Ich habe diesen Film nie gesehen vorher und ich habe keine Ahnung, warum. Weil ja alles krass. Andere hat man ja irgendwann mal gesehen. Und ganz ehrlich, ich fand den ziemlich geil.
Der ist ziemlich gut, den habe ich gesehen, wo ich krank war, 1991.
Okay.
Ja.
Ja, also ich fand den, auch für, wenn du ihn jetzt mal zeitlich einordnest, wie diese Stop-Motion-Effekte gemacht sind von den Robotern halt, die dann noch so rumlaufen.
Ja.
Und ich denke sogar mal, kann das sein, dass der indiziert war damals?
Der war indiziert, ja, den konntest du, den gab's in der Videothek, aber ansonsten gab's den nicht. Ich glaube mittlerweile
okay,
auch ab 16 oder sowas, aber.
Ja, aber ich habe mir das schon gedacht, weil der zweimal werden die da ja ganz schön zerballert.
Ja, da gab es auch irgendwie geschnittene Fassungen, irgendwas, aber die gute aus der Videothek, die war natürlich ungeschnitten. Aber der war super. Ja. Da gab es auch einen zweiten Teil auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es einen dritten gab, aber den zweiten.
Ja, und einen Reboot ja auch noch. Es gab auch noch einen dritten, glaube ich, und es gab noch einen Reboot 2017.
Ah, okay. Also ich kann mich an den ersten und den zweiten erinnern. Den ersten halt, weil ich da hatte ich so eine Nagelbettveralterung und musste zu Hause liegen. Und da hat mich mein Bruder damals mit guten Filmen versorgt.
Herrlich. Ja, aber ich muss jetzt mal schauen, also vielleicht diesen 2017er, ich weiß nicht, ob das dann eine andere Handlung ist oder ob sie es eben so gemacht haben, einfach neu gedreht, aber es ist die gleiche Handlung. Ich muss mal schauen, aber irgendwie habe ich Bock drauf. Und wenn du jetzt sagst, dass Robocop 2 auch gut ist.
Ja, also ich fand die Robocop-Filme, ich habe die wahrscheinlich außerdem nicht mehr gesehen, aber ich fand die immer gut. Also ich habe sie gut in Erinnerung. Ob sie wirklich gut waren, kann ich jetzt so ad hoc nicht mehr sagen, aber es hat mich damals auf jeden Fall fasziniert. Ja.
Nee, also ich kann dir sagen, dafür, dass ich ihn ja gar nicht gesehen hatte bisher und dann einen Film aus den 80ern, dass man dann sagt, gerade in Actionfilmen, dass der doch gut ist, der ist schon gut. Man erkennt halt, dass er alt ist.
Ja,
aber
klar.
Der ist absolut, kann man gesehen haben, hat mir gut gefallen.
Sehr cool.
Und dann habe ich auf Netflix eine Doku angeschaut, die heißt Trainwreck Woodstock 99.
Stimmt.
Hast du die auch geschaut?
Ja.
Und Ich frage mich, wie du jetzt reagierst, weil ich habe noch einen Freund gefragt, den Marcel vom Fantainment.
Ja.
Und wir haben beide quasi das Gleiche gesagt. Meine Stimmung schwankte immer zwischen, was sind das eigentlich für Assis?
Aha.
Und, fuck, wäre ich 99 dort gewesen, wäre ich wahrscheinlich mittendrin und dabei gewesen. Oder?
Ja, so ein bisschen schon. Also es war natürlich klar Assi, aber ansonsten, ich fand es teilweise gar nicht so schlimm.
Jetzt haben wir gar nicht gesagt, worum es überhaupt geht.
Ach so, genau. Es geht um Woodstock 99. Das hatten sie ja 94 schon mal irgendwie wieder aus der Taufe, aus der Versenkung geholt und hatten 99 das wieder aufgezogen und aber halt wirklich mehr oder weniger nur unter dem Abzock Label, dass sie einfach geile Bands zwar hingeschafft haben, aber halt den Leuten einfach das Geld aus den Taschen gezogen haben und nicht wirklich.
Ja, aber nicht nur. Das ist aber genau der Punkt, den du ansprichst. So geile Bands, ja. Aber es war ja auch der Beginn quasi von dem ganzen New-Metal-Ding. Und es wurden eben Bands gesigned, die da hintereinander gespielt haben, die einfach extrem die Aggression nach oben getrieben haben. Weißt du, wenn da 250.000 Leute abgehen auf Limp Bizkit Break Stuff, dann willst du hinterher Break Stuffen. Nee, Stuff Breaken, so rum. Stuff Breaking. Also, Stuff. Weißt du, und er sagt es halt in dem Interview, der Veranstalter sagt das ganz gut. Und da gebe ich ihm halt recht. Der Fred Durst, also der Sänger von Limp Bizkit, der hätte in dem Moment die Möglichkeit gehabt, irgendwie das Publikum wieder ein bisschen runterzubringen. Was er aber gemacht hat, er hat das Publikum noch mehr gepusht, so dass halt hinterher totale Eskalation war.
Ja, aber das war ja noch nicht mal so schlimm nach Limp Bizkit, glaube ich.
Naja, da ging es das erste Mal los.
Ja, aber gut, mit dem Feuer, das ging ja dann erst später los. Das war ja auch dumm. Also ich meine, das ist so, ich habe das so gesehen und habe mir so gedacht, irgendwie haben bei der Veranstaltung, da gab es so zwei Lager offensichtlich, muss es gegeben haben. Die einen, die gesagt haben so, ey, lass es mal Woodstock machen, schön, Chili Willy, cool, Love, Peace, bla bla bla. Und dann die anderen, die gesagt haben, hey, wir seien geile Bands und wir geben hier alles, dass die richtig abfeiern können. Und das ist irgendwie immer, das ging irgendwie immer gegenläufig. Weißt du, wie kann man denn bei so einem Ding am dritten Tag irgendwie Kerzen austeilen? Also ich meine, das ist ja schon, ist ja mit Ansage, dass das schief gehen muss.
Nein, das Beste ist, die erzählen ja am Anfang so, ja, und dann wurden Kerzen verteilt. Mhm. Und ich habe gedacht, okay, halt diese Wunderkerzen.
Nee, richtige Kerzen.
Genau. Und dann rennen die da rum und haben richtige Kerzen in der Hand. Ich denke so, was ist denn mit euch los, bitte? Das muss ja brennen. Also, ja. Wahnsinn. Also fand ich schon sehr krass, aber war schön zu sehen. Also waren schöne 2 Stunden, sind ja 3 Teile à 40 Minuten auf Netflix. Ich habe es mir am Stück angeschaut und wurde gut unterhalten.
Ja.
Das war schon ziemlich cool.
Und es war schon ziemlich geil, Korn und Limp Bizkit, also das ist halt schon ein Brett.
Total.
Die habe ich nacheinander auf Rock im Park gesehen. War auch nicht schlimm, was danach passiert ist. Also.
Achso, ich dachte, du hast dann auch angefangen, Rock im Park anzuzünden. Ach. Aber weißt du, meine Stimmung ging die ganze Zeit so, dass ich das gesehen habe und gedacht habe, ey, was für Assis, wie ekelhaft. Und wie sie durchdrehen. Und dann denke ich so, okay, mein ich vor 22 Jahren, 23 Jahren, also auch 1999, wäre wahrscheinlich auch mittendrin und nichts zu peinlich gewesen.
Na, nee, glaube ich nicht.
Nein.
Nein.
Weiß nicht.
Du hättest nichts abgefackelt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, das Abfackeln nicht. Das stimmt.
Und du hättest, glaube ich, auch keine Dings gelootet, keine Geschäfte oder irgend sowas. Also das war ja dann schon assi.
Da ging es dann ja los. Ich meine, die haben dann ja irgendwie diese ATM-Maschinen und so weiter zertrümmert und so. Keine
Ahnung.
Also soweit wäre es dann nicht gegangen, Gottes Willen.
Aber so Party, klar. Warum nicht? Party hart.
Ganz in diesem Sinne, jetzt kommt wieder der Meister der Überleitungen. Wir partien jetzt hart durch die Videogames, würde ich sagen.
Genau, wo geht's los?
Also, Hefte zur Hand. Wir nutzen wie immer die PDFs von unseren Freunden von Kultmax. Und da gibt es alle PDFs für jegliche, also das ist unglaublich, was da für ein Archiv aufgebaut wurde. Und unterstützt diese tolle Seite doch gern mit, wenn ihr es so häufig verwendet wie wir, gern mit 2, 3, 5 Euro über PayPal. Ihr findet den Spendenlink bei uns auch im Blogbeitrag. Und wir sind direkt gleich, die Seitenzahl habe ich nicht, Seite 8, 9. Völlig, völlig verwirrt. Seite 8 und 9, eine sensationell schöne I want it all. Und ich lese dieses I want it all und höre die Werbung von damals noch.
Echt?
Nintendo, I want it all.
Echt? Ich muss dich nicht erinnern? An Queen denken. Nee, überhaupt nicht.
Ah, siehst du mal. Nee, ich habe hab da immer noch die Werbung irgendwie im Ohr. Genau, das Super Nintendo erscheint in Europa, beziehungsweise in Deutschland. In England kam es ja schon im April. Und es ist ein großer Sonderteil in der Videogames, wo quasi beleuchtet wird, wie kam es zum Super Nintendo, was macht es aus, wird darauf eingegangen, dass es leider mit 50 Hertz nur funktioniert, ohne Umbau. Und es werden diese ganzen Mode-7-Effekte besprochen. Und ja, ein schöner Einstand für Super Nintendo.
Genau, es wird aber auch gleich gesagt, dass der Prozessor ein bisschen lahm ist mit seinen 3,5 Megahertz. Der Grund dafür offensichtlich war, dass eigentlich geplant war, dass das Super Nintendo NES-kompatibel sein sollte und damit den gleichen Prozessor verwendet. Das wurde ja dann irgendwann gestrichen oder relativ kurz vorher wahrscheinlich gestrichen. Und damit bleibt das Ding halt mit diesem schwachbrüstigen CPU da hängen. Aber gut, zumindest gibt es ja ein paar Sachen, die zeigen, dass es trotzdem schnell geht, wie Super Aleste. Und dann halt diese 3D-Chip-Geschichten. Das ist aber auch witzig, dass sie dann wieder sagen, dass bei Pilot Wings, also einem der ersten Spiele, schon direkt ein Zusatzchip drin ist. Das finde ich immer wieder bemerkenswert bei den NES-Sachen, dass da so viele Special-Chips drin sind. Und bei Mega Drive nie, bis auf dieses eine Spiel.
Ja, bis auf Virtual Racing. Ja, das genau. Stimmt. Da ist wirklich viel, also wenn du da gibt's eine Liste online, bei, gerade auch bei Super Nintendo, wie viele da Spezialchips drin haben. Das ist schon verrückt. Ja, ist richtig.
Das ist echt witzig. Auch beim NES hatten sie das ja schon, dass sie irgendwie mehr Fähigkeiten bei Musik und so weiter eingebaut haben. Aber so ist es.
Aber wenn du dir die ganzen Kurztests anschaust, ab Seite 18, ich find's schon sensationell, als das Super Nintendo in Europa rauskam, wie viele hochkarätige Spiele es schon gab.
Ja, das stimmt.
Wenn du schaust, Super Mario World, Castlevania 4, Parodius, Super Ghosts and Ghosts, Tennis, Zelda, Link to the Past.
WrestleMania, okay, aber F-Zero.
Richtig. Und dann gab es ja auch, das Super Probotector kam ja auch direkt gleich. Ich meine, das kam PAL auch gleich zum Start. Das haben sie jetzt witzigerweise hier jetzt als Tests nicht drin. Aber das ist schon...
Genau, Actraiser, Final Fight, Super Adventure Island, was da noch kommt.
Also, witzigerweise kann ich mich nicht dran entsinnen, im Kaufhaus damals auch Actraiser oder Final Fight gesehen zu haben. Am Anfang. Aber gab's halt auch PAL gleich. Aber ja, wollen wir noch viele Worte drüber verlieren, weil am Ende ist es dann ja doch so, die Spiele sprechen für sich und die besprechen wir ja eh nach und nach jeden Monat. Genau. Eigentlich nur der Hinweis, ein fast 15-seitiges Special halt fürs Super Nintendo und es wurde ganz groß gefeiert, dass es halt in Europa endlich erschien.
Genau.
Ja, und dann sind wir beim Konkurrenten zu Nintendo auf Seite 24, das Sega-Spezial, was sich damit beschäftigt, wie jeden Monat, was quasi so in News angekündigt wurde an neuen Spielen. Es kommt ein neues Shinobi für den Game Gear. Die ersten Screenshots von Sonic 2 sind dabei und es wird eben das erste Mal erwähnt, dass auch ein Zwei-Spieler-Modus bei Sonic 2 sein wird. Dann wird das Landstalker kurz vorgestellt und weiter machst du, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwas jetzt übersehen habe.
Nee, World of Illusion gibt es auch ein kleines Bildchen. Dann auf den nächsten Seiten LHX Attack Shopper, kennt man noch vom PC auf dem Mega Drive, dann eher lahm, meiner Meinung nach. Galahad gibt's auch ein kleines Bildchen. Und dann als Japan-Nachschub gibt's dann auch Bilder von Chelnov, was im Westen Atomic Runner heißen wird, was ja auch ein ganz, ganz nettes Ballerspiel ist.
Das habe ich gestern mir ein bisschen angeschaut und hatte das ja gar nicht auf dem Schirm und finde das richtig gut. Mhm. Also da müssen wir mal, da gehen wir näher drauf ein, wenn das halt getestet wird. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja.
Aber das ist eigentlich eine Arcade-Umsetzung, oder?
Das ist eine Arcade-Umsetzung, genau.
Okay.
Und es ist auch tatsächlich überall erschienen. Es ist in Japan, USA und Europa erschienen, ganz normal.
Und heißt aber nur in Japan Chelnov.
Genau, hat ein furchtbar hässliches Cover, finde ich. Und in USA und Paliland heißt es halt Atomic Runner. Genau, dann noch erste Bilder von irgendwelchen Black Hole Assault. Aber das ist alles Quatsch. Und hier ein Bild von Power Athlete. Kennst du das noch?
Nee.
Das hattest du damals, glaube ich, mal fürs Super Nintendo. Das hieß dann, wo es rauskam, glaube ich, Deadly Moves.
Ah, das stimmt. Ja, das hatte ich. Da gibt's so eine Stage, wo du auf einem Zug
genau,
irgendwie prügelst und im Hintergrund verschiebt sich dann die ganze Zeit das Gleis, also wie als ob du in eine Kurve reinfährst und so.
Ja,
das fand ich damals extrem cool.
Aber ich glaube, Power Athlete war dieses Deadly Moves. Kann mich aber auch täuschen. Das war es eigentlich.
Das war die Zeit, wo man dann Street Fighter 2 schon etwas viel gespielt hatte und dachte, da gibt's noch mehr, was auch gut ist. Und es war halt einfach nicht gut. Es war okay, aber es war halt überhaupt nicht die Qualität von dem Street Fighter 2.
Genau, es war ganz anders. Was ich noch witzig finde, ist hier oben der Screenshot oben rechts auf der Seite 26, da steht Segas Shakan. Ist aber gar nicht
Shakan. Das ist ganz ein anderes Spiel, oder?
Das ist Mazin Wars.
Stimmt, aber das gibt ja eigentlich das Mazin Wars überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht repräsentativ für Mazin Wars, weil Mazin Wars ist doch eigentlich so ein von links nach rechts Scroller, wo du mit relativ kleinen Sprites ganz viel verprügelst und dann gibt's immer zwischenrein so große Bosskämpfe.
Mit diesen riesigen Kontrahenten, das ist ja wirklich, sieht man ja auch, das ist wirklich imposant, wie groß das war. Aber das kommt dann auch später nochmal.
Das habe ich in guter Erinnerung. Das haben wir nämlich gemeinsam gespielt.
Ja, das gab es im Karstadt für 29 Mark neben Thunder Force 4.
Wie er immer die Preise im Kopf hat.
Ja, weil ich das nicht glauben konnte. Also, das war immer. Naja. Dann haben wir irgendwie ein Special zu dem Mick & Mac Global Gladiators. Ja.
Würde ich sagen, da gehen wir drauf ein, wenn es dann erscheint.
Genau, Robocop brauchen wir auch nicht. Dann gibt es noch Ohrenfreude, was so die einzelnen Konsolen für coole Spielmusiken haben und was es für CDs davon auch gibt, Arcade-CDs. Da ist unter anderem die Gradius 3 und East 3 mit drin.
Ja, was ich eher faszinierend finde, ist auf Seite 33 unten zeigen sie dieses Keyboard von Mindscape für, das hieß, glaube ich, irgendwie The Miracle, heißt das Spiel.
Genau.
Mit NES-Modul zum, genau. Und ich meine, es gibt auch, weiß gar nicht, gab es das nicht auch für Super Nintendo dann? Weiß nicht mehr.
Ich habe keine
Aber
Ahnung.
Fürs NES ist das, glaube ich, super selten.
Ja.
Das hat sich halt wahrscheinlich auch fast nicht verkauft, war es super teuer. 800 Mark steht hier.
Hat sich doch kein Mensch gekauft.
Nee. Spannender ist dann fast auf Seite 36 der Bericht für das Super Turrican, was fürs NES von Manfred Trent selbst entwickelt wurde. Und das ist, glaube ich, soweit, man korrigiere mich, aber das ist ein Port der C64-Version, richtig?
Boah, ob das vom C64? Wahrscheinlich, aber...
Auf alle Fälle sieht es ganz cool aus.
Er hat es halt selber portiert quasi.
Mhm. Und für NES-Verhältnisse schaut das halt schon sensationell aus.
Ja.
Also farbig auch. Und dann haben sie unten, sie schreiben auch einen kleinen Appetithappen, gibt's Fotos von Mega Turrican, was fürs Mega Drive in Entwicklung war. Und man schreibt auch, dass am Super Nintendo-Version Super Turrican gerade geschraubt wird. Und die erschien dann ja, glaube ich, 93, die Version, gell?
Genau, Mitte 93 kam die raus.
Genau. Auch da der Hinweis wieder auf unseren Dynatex-Podcast. Ich glaube, da erzählst du was davon, dass du das damals im Dynatex gekauft hast.
Genau. Ich war bei der Eröffnung dabei.
Ja. Und dann sind wir bei den Nintendo News, die aber auch recht spärlich irgendwie sind, finde ich. Bis auf das weiß ich aber noch, das hat mich damals sehr fasziniert, dass Jimmy Connors Pro Tennis Tour erscheint. Weil wir mochten ja Great Courses am PC und das Jimmy Connors Pro Tennis Tour sollte dann einen 4-Spieler-Adapter unterstützen. Wobei ich noch nicht sicher bin, ob das damals schon erwähnt wurde. Aber ich erinnere mich, als es dann hieß, da kommt eben ein 4-Spieler-Adapter und Jimmy Connors Pro Tennis Tour, da hatten wir richtig Bock drauf.
Ja, das war auch eine super geile Umsetzung damals. Das ist ja quasi das Great Courses 2, nur umgesetzt halt mit Jimmy Connors. Das war ziemlich cool. Das haben wir, glaube ich, auch viel gespielt.
Das haben wir viel gespielt und witzigerweise ist immer so, wenn man von Tennisspielen redet, kommt man sofort auf Final Match Tennis und auf Virtua Tennis. Und das Jimmy Connors vergisst man irgendwie immer und das war aber auch wirklich richtig gut.
Ja, das war aber wirklich cool.
Dann wurde noch vorgestellt, dass ein Super Battletoads für Super Nintendo kommt. Da kann ich allerdings wenig dazu sagen, das ist nicht so... Das fand ich nie so besonders gut. Das werde ich dann nochmal anspielen, wenn eben der Test rauskommt. Und der, wie hieß der nochmal, dieser Arcade-Stick für Street Fighter. Irgendwie Capcom
Super Stick oder was weiß ich, wie das Ding hieß, ja.
So ähnlich, genau.
So ein riesiges Teil, ein Trumm.
den habe ich ja immer noch auf meiner Einkaufsliste in Japan. Weil den hatte ich einmal bestellt und dann kam die Mail zurück, er ist leider nicht mehr verfügbar. Aber den bekommt man schon immer noch. Den will ich noch irgendwann mir ins Regal stellen. Auf den habe ich Bock.
Na dann.
Und dann unten den Screenshot, den fand ich ganz cool, weil mir das gar nichts gesagt hat. Action in New York. Irgendwie ein Ballerspiel auf NES. Das muss ich irgendwann, das habe ich jetzt dummerweise vergessen anzuspielen. Weiß nicht mal, ob es das Spiel wirklich, ob das Action in New York heißt. Ich bin ja auch nicht ganz so firm bei NES-Spielen.
Was?
Aber das gefällt
Action
mir.
Action in New York. Okay. NES? Ja, nee, sagt mir gar nichts.
Sieht ein bisschen aus wie Sidearms, aber mal, wir werden es sehen, wenn es soweit ist.
Ja, oder wie Forgotten Worlds eher.
Ja, stimmt. Richtig, genau.
Ja. Zwei Nasen da. Aber gut, gucken wir mal.
Wollte gerade sagen, das werde ich sehen, wenn es soweit ist.
Genau.
Dann im News-Teil Out of This World.
Sehr schön. Und Sie reden schon vom Nachfolger. Das Out of This World war ja da schon ein Jahr draußen, oder?
Stimmt, das war auf Amiga da ja schon längst raus. Ja, richtig.
Ja, gab es ja dann Umsetzungen für Super Nintendo und Mega Drive, genau, und dann gab es den Nachfolger irgendwann.
War der Nachfolger dann schon Flashback?
Das war dann Flashback, genau. Ich finde es immer so krass, dass das von der Zeit her, dass das so nah beieinander war. Bei mir fühlt sich das immer so an, das Out of This World kam raus und dann lange nichts und dann kam erst das Flashback, dass das so anderthalb Jahre oder maximal 2 Jahre vielleicht sind. Ich finde das immer völlig, völlig abgefahren.
Das ist doch dieses, ich weiß nicht genau, wie das Phänomen heißt, aber das ist ja bei Kindern auch so. Mhm. Weil der Punkt ist so, wenn du 5 Jahre alt bist, dann ist ja das deine gesamte Lebensspanne. Ja. Also sind 2,5 Jahre die Hälfte deines Lebens. Ja. Also kommt dir das unglaublich lang vor.
Das ist echt krass.
Weißt du? Und so ist es damals eben auch schon. Wir waren halt so 15, 16. Mhm. Und dementsprechend kam uns dann irgendwie 2 Jahre, kommt ihr viel länger vor als heute 2 Jahre. Also 2 Jahre, das war gestern erst.
Abgefahren.
Ich kann immer nicht fassen, wenn ich drüber nachdenke, dass ich schon seit 3 Jahren keinen Laden mehr habe. Das ist so ein Ding, ja wirklich, das kommt ja, mir klar vor. Es war Sommer, Juli 2019. Und mir kommt es vor, als wäre das letztes Jahr gewesen. Das ist echt, naja. Dann Seite 42. Da kann ich gar nichts zu sagen zum Super Dragon Slayer, außer dass das halt nicht ein Dragon Slayer war, wie man es vom Laserdisc-Automaten kannte, sondern einfach als Jump'n'Run portiert wurde. Und ich fürchte, es ist furchtbarer Müll.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nicht gespielt. Und ich weiß nur, dass jetzt neulich mal irgendwie fürs Mega Drive so ein verschollenes Beta-ROM aufgetaucht ist. Von der Mega Drive-Version, die es nie gab.
Okay.
Aber
naja, da können wir ja gleich weitermachen.
Können wir später irgendwann mal. Neo Geo-Kram.
Jetzt kommt ein
King
Spiel.
Of Monsters.
Wollte gerade sagen, jetzt kommt ein Spiel, das besprechen wir nur für den Dennis.
Genau.
Dennis vom NES-Kommando, weil der hatte ein Neo Geo und genau ein Spiel dafür. Und das war King of the Monsters. Und das wird hier vorgestellt. Wobei es hier heißt King of the Monsters 2. Und ich muss gestehen, ich bin nicht ganz firm, ob es 2 Titel dafür gab.
Nee, ich glaube, es gab tatsächlich 2 Teile.
Okay, weil hier steht auch, mit 78 Mbit erdrückt die Fortsetzung der Monsterballgerei King of the Monsters alle anderen Speicherfresser. Okay, es gab also tatsächlich 2 Teile fürs Neo Geo. Ich habe einen von beiden mal gespielt. Es ist halt nicht dolle und man hat es auch relativ schnell wieder aufgehört. Aber es war halt faszinierend, riesengroße Sprites, die eine Stadt klein liegen und man konnte, glaube ich, auch irgendwie Hochhäuser als Wurfgeschosse einsetzen und so. Also das war schon ganz abgefahren.
Ja, du kannst halt schön kaputt machen. Das ist schon spaßig.
Aber was ich allerdings weit spannender finde, ist der Test für Androdunos. Weil das hatte ich immer als so B-Klasse Shoot'em-up irgendwie im Hinterkopf. Und das ist es nicht. Es ist wirklich ziemlich gut. Und das siehst du wieder mal, wenn halt eine Zeitschrift damals geschrieben hat, es ist ein Shoot'em-up nur für Fans, dann ist man halt davon ausgegangen, okay, es ist nur so halbgar. Aber ich habe es halt jetzt Jahre später eben gespielt und ich finde es tatsächlich ziemlich gut.
Ja, ich habe auch mal reingespielt letztens, wo das Androdunos 2 rauskam.
Genau.
War nett, auf jeden Fall. Also nicht nur für Fans, aber hier steht ja auch, bei dem Neo Geo hat halt auch immer ein bisschen mitgeschwungen, dass es halt auch teuer war. Und der letzte Satz vom Andreas Knauf, Davon abgesehen ist es eine Frechheit, für 34 Megabit knapp 300 Mark zu verlangen.
Ja, gut, hat er natürlich einen Punkt.
Ja.
Das stimmt schon, ja. Jetzt, ja, man, heutzutage ist ja irgendwie so, man spielt halt irgendwie das ROM oder das wird ja auch jetzt nochmal für Dreamcast umgesetzt. Mhm. Und dementsprechend kann man es dann, beziehungsweise ich glaube, das kommt für alles Mögliche nochmal der erste Teil auch. Der kommt für
3DS, PS4, Switch, Dreamcast.
Genau. Ja. Und ich denke, also mindestens für die Dreamcast werde ich es kaufen. Ja. Kann man schon haben, es spielt sich gut. Mhm. Ja, das war das. Und dann haben wir Seite 46, die Engine-Ereignisse mit einem riesen Screenshot zu Rexamber 3. Weiß nicht, ob die Leute, was erinnert dich als erstes bei Rexamber 3? Hast du da eine Erinnerung dran?
Überhaupt gar nicht. Ich habe das, glaube ich, nie gehabt.
Meine Erinnerung ist, also ich habe es in der Sammlung auch stehen, es ist A, bockschwer und es hat ein furchtbares Schussgeräusch. Das macht so ein quietschiges und das ist immer lauter als die Musik. Das ist wirklich nervig. Also wenn es da einen findigen Menschen gibt, der das rauspatchen kann, da wäre ich sofort dabei. Und hab's aber dennoch, das habe ich sehr weit gespielt. Das ist richtig genial. Hat Wahnsinnsoptik. Gerade was du da siehst, diesen Level, der hat ein ziemlich cooles Parallax auch. Das macht Laune. Dann wird ein Prototyp gezeigt von der nächsten NEC-Konsole, beziehungsweise eben wieder in Kooperation mit Hudson. Ich denke mal, das ist dann am Ende einfach die PCFX geworden.
Ja, da gehe ich davon aus.
Aber genaueres weiß ich da auch nicht dazu.
Ja.
Und es wird noch vorgestellt, zumindest in Screenshots schon mal, das New Adventure Island.
Herrliches Spiel.
Sensationell gutes Spiel. Ja,
das habe ich damals in meiner Turbo Express mit dazu gekauft gehabt, die US-Version, und das war wirklich genial.
Ist absolut dazu prädestiniert, auf der Turbo Express zu spielen.
Hammer.
Das war bei mir genau das Gleiche, ja. Ich habe das auch. Und wenn ich mir überlege, ich hatte das Japanisch, ich hatte das US, habe ich leider alles nicht mehr. Die US-Version ist ja auch so absurd teuer mittlerweile.
Mhm.
Das ist schon, ja, völlig irre.
Hatte ich natürlich alles mit Pappverpackung und alles in bester Qualität, aber alles damals weggegeben.
Ja, war bei mir auch so. Also ich hatte ja die TurboGrafx-Sachen auch immer, wenn man die gebraucht gekauft hat, war eigentlich doch meistens, wenn du es im Laden gekauft hast, gebraucht, immer noch die Papphülle dabei.
Mhm.
Und so hatte ich es auch. Ja, ja.
Und es ist ja heute eher die Ausnahme, dass diese Papphüllen noch am Start sind.
Mhm, die fehlen gerne, das stimmt, ja.
Ja.
Ja, dann auf Seite 49, da ich stolper immer wieder über die Anzeigen, dass sie halt Redakteure suchen und denke mir immer so, Mensch, wäre man da drei, vier Jahre älter gewesen, hätte man sich eventuell da sogar beworben. Weil das hätte ich schon spannend gefunden, aber so waren wir halt irgendwie 15, 16, da war das noch völlig unrealistisch, dass man sich auf sowas beworben hätte.
Ja, das stimmt.
Und dann geht's auch schon los mit dem Testteil. Und da steigt der Wolfgang ein mit dem Donnervogel. Thunder Force 4 wird getestet.
Thunder Force 4. Bam. Herrlich. Ein super geniales Spiel. Und schon alleine das Intro. Also das Intro, ich habe das damals, ich kann mich erinnern, ich habe das eingelegt. Und das Intro hat mich total weggeblasen. Ich weiß nicht, wie oft ich mir das angeguckt habe. Und der Intro-Sound, bam, super. Und dann habe ich das meinem Bruder gezeigt und habe gesagt, hier, guck mal, ist das nicht geil? Und der guckt so, das ist ja Nuclear Assault.
Ja, die Intro-Musik ist tatsächlich, die klingt genau wie Nuclear Assault, ja. Also da sind sie schon mehr als nur das inspiriert worden.
So genial, ja. Also das hat mich auch total abgeholt und dann gezockt. Ich war auch damals schon großer Fan von dem Thunder Force 3 und dann reingezockt. Aber es ist schon viel schwieriger als der dritte Teil, finde ich.
Geht mir schon auch so. Da fällt mir gerade ein, warst du damals, es gab diesen Sega-Bus, der durch Deutschland getourt ist.
Mhm.
Warst du da damals mit dabei? Der stand am Hauptbahnhof. Und das war einfach ein Bus, in den bist du vorne eingestiegen und links und rechts standen halt jede Menge Mega Drives, vielleicht auch Master Systeme, weiß ich nicht, aber Mega Drive auf alle Fälle. Und du konntest dort Thunder Force 4 spielen und du musstest das auf Score spielen und konntest dann was gewinnen.
Nee,
das war aber
kann
für
ich mich.
Mich
nicht erinnern.
Ah, okay. Und für mich war es aber so, dass ich da Thunder Force 4 das allererste Mal gespielt habe. Und ich habe gleich diesen Wüstenlevel gespielt mit dem Sandsturm.
Ja.
Und bin gnadenlos draufgegangen, weil, man sieht es ganz schön in diesem Screenshot auf Seite 52, diese drei Dinger, die da auf einen zugeflogen kommen, wenn du dich mit denen anlegst, mit dem Standardschuss, dann hat gehen
keine
die
nicht, Chance.
Genau das. Und das war natürlich genau das, was mir zum Verhängnis wurde, dass ich gedacht habe, okay, die ballerst du alle ab. Und nein, ich bin halt draufgegangen.
Ja. Ja.
Und ich muss eh sagen, also Thunder Force 4 ist kein Spiel, was man einfach mal so, jetzt legt man es mal ein und spielt ein Stück, sondern das muss man schon echt ein bisschen trainieren, gerade wenn man es ganz neu anfängt. Das ist schon bockschwer.
Also ich hab's mal angefangen auf normal, also ganz normale Einstellung und bin bis in diesen, ich hatte es dann gespielt mit zuerst den Wasserlevel.
Mhm. Den spiele ich auch als erstes immer.
Dann den mit dem mit diesen Hochhäusern, also mit dieser kaputten Stadt. Unten auf der Seite 52 rechts.
Mhm.
Und dann den Wüstenlevel und dann den, der auf 52 unten links zu sehen ist, wo es dann am Ende nochmal diese Highspeed-Passage gibt, wo du dann diesen Raumschiffen ausweichen musst. Da bin ich natürlich gnadenlos gescheitert am Anfang. Das war so Reaktion null.
Ich spiele es in einer anderen Reihenfolge.
Okay.
Ich spiele als erstes die Stadt,
dann
spiele ich den Unterwasser-Level, also der dann unter Wasser ist,
genau.
Wo mich jedes Mal der Endboss, der treibt mich auch in den Wahnsinn. Ja. Dann spiele ich den danach, den mit dem Highspeed, genau.
Okay.
Und dann den Wüstenlevel. Und der Wüstenlevel ist eigentlich der, den sollte man eigentlich als erstes spielen, weil der Endgegner, den man in der Seite 53 unten in der Mitte sieht, der kann random völlig durchdrehen. Es gibt ab und an, ist der gut machbar. Und dann gibt's manchmal, da hat er dann auf einmal Angriffsmuster, wo er völlig
durchdreht.
Ja, völlig. Also man kann es nicht anders sagen. Da kommen dann nur extrem viele Schüsse und er kommt mit seinem Laser, den er dann später noch rauspackt. Und das sagt man halt mal, wenn man den dann nicht schafft, dann spielt man die Stage halt nochmal. Aber genau, es kann eben passieren, wenn du so wie ich das machst, du spielst den als vierte Stage, dann hast du halt Pech gehabt, wenn der da völlig ausflippt.
Und verbrätst deine ganzen Continues.
Genau. Aber ich komme ja, wie ich mit Jörg ja besprochen habe, bis in die wohl siebte Stage. Das ist so ein Feuerlevel, wo dann der Endboss
ja, auch immer so nach vorne knallt, ne?
Genau.
Spine da irgendwie.
Richtig. Wie viele Stages hat Thunder Force 4 eigentlich?
Ich glaube 8.
Wissen wir das? Okay.
Ich dachte, es hätte 8. Ich kann mich an den letzten Endgegner auf jeden Fall noch gut erinnern, der ist relativ bildschirmfüllend und geht dann immer nach links, rechts und knallt dich dann gerne mal an die Wand.
Aber ich erinnere mich noch, dass wir seinerzeit halt, ich habe halt Gate of Thunder gespielt und du meintest dann immer so, ja, Thunder Force 3 und 4. Also vom Schwierigkeitsgrad her würde ich sagen, Gate of Thunder und Thunder Force 3 ist in etwa eine Liga, aber Thunder Force 4 ist mir persönlich zu schwer. Also ich werde das nicht durchspielen. Bin mir sicher, das werde ich einfach nicht schaffen.
Da müsste man halt viel Zeit investieren, glaube ich.
Was mich ein bisschen stört, ist, nachdem das nach oben und unten ja auch scrollt, also es ist circa zwei Bildschirme hoch, das Spiel, dass man auch aufgrund des Scrollings habe ich immer das Gefühl, dass ich mit dem Schiff eher ein bisschen rumeier, wenn ich nach oben und unten steuere, als dass ich ganz exakt da durchfliege. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen, weiß auch nicht.
Finde ich eigentlich nicht so. Ich find's wirklich sehr präzise zu steuern. Es ist halt nur wirklich, ich meine, wo ich es gespielt habe jetzt mal wieder, dass ich tatsächlich meine Defizite bei der Reaktion tatsächlich einfach habe. Ich sehe die Gegner kommen und denke so, oh, die sind aber schnell und puff.
Sehr gut.
Und ich denke so, oh, ja, reagieren wäre gut gewesen.
Willkommen beim Alte Männer Podcast.
Also es ist wirklich so. Aber ich sag mal so, wie gesagt, wo ich mich dann mal tatsächlich eine halbe, dreiviertel Stunde hingesetzt habe, bin ich dann auch bis zum vierten Level mal gekommen. Also es ging dann doch, wenn man sich ein bisschen konzentriert, geht's halt schon. Also man hat's halt schon mal gespielt. Also ich spiele das jetzt nicht durch wie Thunder Force 3, weil das habe ich ja wirklich tausendmal schon gespielt. Und das Vierer ist aber wirklich schwer. Und ich glaube, an dem Vierer nervt mich auch so, dass du halt an den Endgegnern so lange, also gefühlt so lange dran rumsitzt. Bei dem Dreier, Da sind die Endgegner halt nach, keine Ahnung, einer Minute, wenn es hochkommt, vielleicht sind die dann eigentlich Geschichte. Und hier verwandelt sich dann nochmal was. Dann musst du wieder finden, wo er getroffen werden kann. Das ist ja auch so ein Ding, was mich am Anfang wahnsinnig gemacht hat, weil ich nicht wusste, treffe ich den jetzt oder treffe ich ihn nicht.
Das hast du mir dann, glaube ich, irgendwann gesagt. Wenn die Einschussstelle orange ist, dann trifft man ihn, gell?
Genau, genau. Und ansonsten, wenn es halt irgendwie normal bleibt, dann triffst du ihn halt nicht. Und das halt alles erstmal rauszufinden und dann zu gucken, dass du den auch dort triffst, das ist halt, ja. Also die sind halt wirklich zäher. Und das macht dann das, wenn man sich mal hinsetzen will und mal einfach durchspielen will, das funktioniert mit dem Thunder Force 4 halt nicht.
Der Winnie Forster schreibt in seinem Testkasten am Ende noch, die ultraräumlichen Levels, die auch nach oben und unten viel Manövrierraum lassen, sind aber der beste Einfall des Spiels. Und da muss ich sagen, das sehe ich nicht so. Ich finde das einfach nicht so gut, dass du kannst ja gerade in dem Wüstenlevel, den kannst du ja, weiß ich nicht, auf verschiedenste Wege angehen. Entweder du fliegst nur oben oder du fliegst nur unten oder du bewegst dich von oben nach unten und dann hast du ständig das Problem, dass irgendwo rast du rein, weil irgendwo wieder eine Feindformation ankommt. Ich persönlich bin da kein großer Fan von. Ich mag das lieber, wenn der Bildschirm genauso groß ist wie auch dein Spielfeld.
Also mich hat es jetzt nicht gestört. Und ich fand's rein visuell fand ich's halt schön, gerade in diesem Stadtlevel, da hast du ja dann oben und unten diese Ruinen und in der Mitte so ein bisschen einfach, wo du ein bisschen rumfliegen kannst. Ich fand's eigentlich immer sogar ganz schön, dass du noch irgendwo ein bisschen Manövrierraum hast, teilweise. Natürlich musst du, wie du sagst, gucken, dass du dann in den leeren Raum, dass du dann nicht direkt in die nächste Formation reinballerst, aber irgendwie so insgesamt fand ich's super so. Also ich hab daran nichts auszusetzen. Das gefällt mir ganz gut eigentlich.
Ja, also mein Fazit wäre natürlich ein Spiel, was man in der Sammlung haben sollte. Es ist wirklich grandios gut, aber es gehört nicht zu meinen Lieblingsshootern auf dem Mega Drive. Ich find's unglaublich gut präsentiert, aber das ist eben auch dem geschuldet. Wahrscheinlich würde ich es viel besser finden, wenn ich es auch durchspielen könnte.
Ja. Also es ist sehr gut gealtert und, was ich nach wie vor sagen muss, für mich immer noch die beste Musik. Also Thunder Force 4 hat so einen genialen Soundtrack. Auch wenn du es dann durchgespielt hast, ich habe es irgendwann mal vor Jahren mal durchgespielt. Und die Abspannmusik ist halt auch genial. Es ist von vorne bis hinten, von der Musik her, Präsentation, der Knaller. Also das muss ich nach wie vor sagen.
Absolut. Und ist auch ein, es gibt ja diese waren das Brasilianer, die Mega Driver, die Band, und die spielen ja ein paar Stücke von Thunder Force 4 auch nach in Metal-Manier. Und das kann man super anhören. Also der Soundtrack ist wirklich genial. Absolut.
Der ist der totale Hammer. Ja.
Ja. Ich würde sagen, Seite 54 über Corporation springen wir einfach hinweg. Außer ja. Du erzählst mir jetzt, du hast da irgendwelche tollen Erinnerungen dran. Ich habe es nie gespielt, habe auch gar nicht. Kein Interesse dran. Nee. Spannender ist nämlich dann die Seite 56. Mich wundert ein bisschen, dass sie die Seitenaufteilung da so gemacht haben. Wäre ich Redakteur gewesen, hätte ich gesagt, man macht Thunder Force 4 und hinterher gleich Glaylancer. Ja. Das ist quasi der Test, auf den der Wolfgang seit über 2 Jahren, seitdem wir den Podcast machen, drauf wartet. Weiß nicht, ob es dir mal aufgefallen ist, wir kommen jeden Podcast irgendwann auf Glaylancer zu sprechen.
Ja klar, ist ja auch ein super Herrlich. Spiel.
Also, Bühne frei für Advanced Buster Hawk Glaylancer. Wolfgang, ich übergebe das Mikro.
Genau, Glaylancer. Wie sind wir überhaupt dazu gekommen? Es hat ja eigentlich gar nicht so tolle. Hier eine 80, in der Powerplay dann, glaube ich, nur eine 79 später. Und in der Gamers hat es, glaube ich, nur eine 3 bekommen. Aber ich war sofort fasziniert irgendwie. Und Ballergame und super schnell musste also her. Also haben wir es bestellt beim Videospiele Bayer.
Wollte es gerade sagen.
Ich glaube, da kam das mit Musha, Leste und Actraiser, glaube ich. Und nee, Elemental Master war es. Genau. Und dann gespielt und dann sofort hängen geblieben. Der erste Level ist ja schon, also nee, nicht der erste Level, sondern das Intro. Wie lang ist es? 5 Minuten? 10 Minuten? Ich weiß es nicht. Also das Intro war schon der Knaller und hat mich schon total abgeholt. Und dann der erste Level mit dieser Sonne im Hintergrund, mit diesem Asteroidenfeld und alles scrollt butterweich.
Was vergisst du? Mit einem Asteroidenfeld und einem Schuss,
in den der Chris immer reingeflogen ist,
der so blöd positioniert ist, dass ich weiß nicht, wie oft ich in den reingeflogen bin. Herrlich.
Es war so lustig. Also, nee, aber das war wirklich dieser erste Level war schon der Hammer. Und dann die Feinde hatten ja auch so, ist ja MCS, die ja auch Shoaniki gemacht haben und so dieses und Gynok und so diese Gegner haben alle so ein bisschen was Organisches. Das hat mich auch fasziniert.
Ja, also das ist ja ganz großartiges Spiel. Und im Gegensatz zu Thunder Force 4 ist es einen ganzen Zacken leichter. Wenn man die erste, was ja nur mein Problem irgendwie zu sein scheint mit dieser Asteroiden-Stage, die ja, ich weiß nicht, wie viel Ebenen Parallax-Scrolling bietet, also, wenn man die hinter sich gelassen hat, da finde ich auch den Boss. Wenn du die falsche Waffe bei dem hast, ist der auch nicht so leicht, weil einfach so viel Zeug auf dich zugeflogen kommt. Ja. Aber gut, aber wenn man den einmal hinter sich hat, kommen locker 6-7 Stages, die man gut schaffen kann.
Ja, es ist, welche war denn das? Also es gibt, die zweite Stage ist ja die an dem Wasser. Die finde ich ja auch genial vom Parallax-Scrolling hinten. Das ist mega.
Mit einem lächerlichen Endboss?
Ja, da muss man aber aufpassen. Also auf normal ist der okay, aber auf hart oder sowas, das ist ja so einer, wo so eine, wie so eine Schlange rauskommt, noch ganz kurz. Mhm. Und wenn du den nämlich auf hart spielst, dann wird die Schlange länger. Du kannst dich nicht einfach an den linken Bildschirmrand irgendwo stellen und die kommt nicht ran, sondern da guckst du blöd. Aber der geht natürlich relativ flott weg, wenn du diese Kügelchen, ich nehme immer die weißen Kugeln dort an bei dem Endgegner. Da musst du nicht viel reinballern, dann geht der relativ flott drauf. Ja, der dritte Level ist der in diesem Untergrund, wie so ein Bergwerk, wo am Ende dieses Herz, glaube ich, ist als Endgegner.
Ja, genau. Der ist das auch sieht sehr auch cool.
Super, super cool aus. Flackert halt ein bisschen. Aber es ist halt super spielbar. Es ist von vorne bis hinten super spielbar. Was ich sehr schade finde, ist, dass sie hier gerade als großen Screenshot
das langweiligste nehmen.
Wo ich so denke, warum? Warum da, diesen Screen?
Eigentlich hätte man als großen Screenshot das aus der High-Speed-Stage nehmen sollen, wo der Mond im Hintergrund zu sehen ist.
Oh ja, die ist auch herrlich.
Oder den Level, der so komplett, das siehst du unten in der Mitte dann den Endboss, wo
der ist herrlich.
Ist das der siebte? Okay, glaub, wo halt die Sonne so ganz groß und ganz viel Parallax auch ist. Das ist auch sensationell. Und den schwierigsten Level für mich, das ist der, wo immer diese Laserkanonen auf so Schienen langfahren.
Och, furchtbar.
Die nach oben und unten immer so schießen, immer wenn du dran vorbeikommst.
Genau.
Das ist wirklich die Stage, da kann es sein, wenn ich schlecht konzentriert bin, dass ich den nicht schaffe.
Da verliere ich auch gerne mal meine 10 angesparten Leben aus den Levels vorher. Und bei dem einen Level, wo du um so eine Raumstation rumfliegst, der Endgegner, wenn der dich killt, dann kann das auch sein, dass ich dann irgendwie keine Muße mehr habe. Weil der schießt immer so viele kleine kleine Projektile. Mhm. Und wenn du schlecht stehst, trifft er dich halt irgendwann mal. Und wenn du dann wieder nur mit einem Extra ankommst, dann
ist es manchmal aus. Das ist der Endboss Stage 4, glaube ich, gell?
4 war es, glaube ich, ja.
Ja, genau. Ja. Also ich mag den Wertungskasten von, wer ist es, vom Jan Barisch, der witzigerweise, den hat man gar nicht so auf dem Schirm als Redakteur immer, gell? Obwohl der lange, glaube ich, bei der Videogames war. Auf alle Fälle schreibt er, technisch könnte Glaylancer die Antwort auf Konamis Super Nintendo Prachtstück XLA sein. Wird uns bei XLA vorgeführt, was man auf dem Mega Drive alles nicht machen kann, hat NCS die Sega-Konsole voll ausgenutzt, um uns zu zeigen, wie überlegen das Mega Drive in Hinsicht auf die Spielgeschwindigkeit ist. Ja. Absolut. Glaylancer ist technisch blitzsauber. Bis auf das kurze Geflacker an diesem Herz da in der vierten Stage ist es ansonsten wirklich astrein. Da ruckelt nix. Ich kann mich nicht erinnern, dass Glaylancer an irgendeiner Stelle langsamer wird.
Nee, überhaupt nicht.
Nix, gell?
Ja. Nee, muss ich echt sagen, da kann ich mich nicht erinnern. Ja, du kannst es halt durchspielen. Also man kann es halt relativ easy durchspielen. Es geht halt relativ flott, dass man da sich durchballert, ist man nach einer Stunde ungefähr, ist man durch, glaube ich. Weil es sind ja am Ende schon 11 Level. Der letzte Endgegner, ja, braucht auch ein bisschen Glück noch, weil der, ja, der schießt immer so Kugeln, die dann aus dem Bildschirm rausfliegen und dann wieder reinfliegen. Also so wie so ein Jongleur schmeißt er so Kugeln nach oben und die gehen dann raus und dann konzentrierst du dich und auf einmal kommt von oben so eine blöde Kugel runter und dann bist du halt raus.
Und irgendwann macht er doch dann dieses, dass die Kugeln um ihn herum sind und verbunden sind mit einem Laser. Also so ein, genau, und du darfst halt nicht in diesen Laser reinkommen und dann fängt das noch an zu drehen.
Ja,
Und
da musst
ja,
du halt viel
ist
mit der Geschwindigkeit arbeiten. Also gerade
richtig.
nur in dem letzten Level.
Dann noch eine Frage zu den Waffen, weil man kann ja am Anfang einstellen, dass man eben entweder nur nach vorne schießt oder nach hinten oder den Suchschuss. Was verwendest du immer?
Immer Suche.
Du auch, okay, ich auch.
Immer Suche. Was
Ja.
ich ja witzig finde bei der Neuauflage jetzt, die es für die 360 und für die neueren Konsolen als Download gab, da kann man ja tatsächlich jetzt während des Spiels diese verschiedenen Möglichkeiten durchschalten.
Ach,
Also du
ah,
musst
das
es
ist
nicht
ja
von Anfang
witzig.
an entscheiden, sondern du kannst das, glaube ich, ich meine, dass das jetzt möglich war, dass du das während des Spiels hin und her schaltest.
Und ist das nur bei den, da kommen wir nämlich jetzt noch gleich drauf, weil das wollte ich ganz gern sagen. Aber da frage ich dich jetzt vorher schnell, Xbox One und Switch, diese Version meinst du damit? Also die aus den Stores? Oder
Genau.
auch das Mega Drive-Modul,
Nee,
das
nee, nee, nee. Also
neue?
das Mega Drive-Modul, das neue, was jetzt irgendwie Ende des Jahres rauskommt, keine Ahnung. Aber
Nee, aber es gibt
zumindest
ja noch
bei
eins
der.
dazwischen. Es gibt ja noch die
Was?
Zweitauf. Naja, es gibt
Ja,
doch.
von vor 2 Jahren oder 3 Jahren.
Naja, eben. Und ist
Nee,
es
da
da
war
auch
das
schon
nix.
so?
Nee, 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 nee.
Nein.
Nee,
Okay,
nee.
das hätte mich nämlich auch gewundert. Genau, das wollte ich nämlich noch erwähnen, weil leider ist die wirklich die Erstauflage, die von 1992 halt ist, die ist recht teuer. Also da musst du schon zwischen 400 und 500 Euro hinlegen. Im Gegensatz zu Thunder Force 4, das ist einfach noch günstiger zu haben. Also da ist irgendwas zwischen, ja, maximal 100 Euro wird das kosten. Und von Glaylancer hat man aber halt die gute Möglichkeit, dass man es auf Switch, PlayStation 4 und Xbox One runterladen kann im Store für 7,99.
4,79 € habe
Wie
ich, glaube
viel?
ich, gekauft. 4,79 € hat es, glaube ich, bei mir gekostet.
Wow. Okay, also das kann man wirklich günstig nachholen und das ist tatsächlich jeden Cent wert, wenn man auf Oldschool Shoot'em'ups steht. Und es gab noch eine Neuauflage im Jahr 2019, meine ich.
Ich
Ganz
glaube früher,
offiziell.
oder?
Nee, das war in dem
War das
Sommer, wo ich einen Laden
19?
zugemacht habe.
Ah, okay, gut.
Ja. 2019 und dann noch jetzt im Herbst 2022 kommt eine dritte Auflage, auch jeweils fürs Mega Drive und ganz offiziell. Die fürs Mega Drive jetzt ist aber, glaube ich, auch schon wieder ausverkauft. Da bin ich so ein bisschen am Geiern, ob die auf Amazon Japan doch noch gelistet wird. Dann würde ich sie mir eventuell noch mal kaufen, wobei ich halt die Erstauflage im Schrank stehen habe und die reicht mir eigentlich. Ist auch witzigerweise eins von den Spielen, was ich immer wieder gekauft und verkauft habe. Und dann immer, wenn ich es verkauft hatte, wieder vermisst habe und dann gesucht habe, dass ich es doch wieder im Schrank stehen habe.
Ist eins von den Spielen, wo ich mal mehrere hatte, aber eins hatte ich immer. Also ich hatte nie keinen Glaylancer.
Du hattest sogar das Frontcover irgendwann mal gescannt und ausgedruckt in deinem Zimmer hängen.
Ja. Ach
Ist
ja.
einfach. Ja, tolles Spiel. Und ich muss sagen, es ist eins von denen, obwohl ich ja jetzt keine Soundtracks mehr auf Schallplatte sammle. Wenn es da von Datadiscs oder so irgendwann den Soundtrack auf Schallplatte gäbe, würde ich wahrscheinlich zuschlagen.
Ja, also es sind nicht so viele so supergeile Titel wie bei Thunder Force 4, aber es gibt echt ein paar Level, wo der Sound einfach super ist, wo ich
Naja, es
wirklich
ist halt ein
sage, es
anderer
ist
Musikstil. Und den
ja.
Stil mag ich aber eigentlich so als Videospielmusik, mag ich das ganz gern.
Finde auch hier die 69, die sie hier geben für die Musik, finde ich eher ein bisschen zu wenig. Und ja, Grafik 74 kann man sich auch streiten. Was halt cool ist, das haben sie ja wahrscheinlich dann hier mit den 70% honoriert, die Sprachausgabe. Es gibt ja relativ viel Sprachausgabe und die ist zwar ein bisschen knarzig, aber eigentlich gut verständlich.
Bestes Zitat: Enemy makes a lightning attack.
Genau. Die, 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 die.
Ja, oder was sagt er noch?
Beware Save the Capsule. Of the Bottom. Save the Capsule, genau. Und das ist auch die, das hat man vielleicht noch, das ist auch die einzige, ich glaube, das ist der 10. Level oder 9., wo du tatsächlich die Geschichte verändern kannst.
Stimmt, du kannst, dass die Kapsel abgeschossen wird mit deinem Vater drin, oder?
Genau.
Oder dass du es halt rettest.
Genau, aber es ist ziemlich schwer, dass die Kapsel abgeschossen wird, weil du ewig rumfliegen musst, bis die Kapsel tatsächlich mal im Eimer ist.
Ah, okay.
Dafür gibt es dann tatsächlich auch im Abspann englischen Text. Also es gibt einen anderen Abspann als normal und der Text ist englisch. Fand ich total witzig.
Was ich gerade hier noch lese, NCS präsentiert uns schon im ersten Level eine aus Super R-Type übernommene Spielszene, die auf dem Mega Drive aber gänzlich ohne Ruckeln über die Bühne geht. Was meinen Sie denn damit?
Okay. Asteroidenfeld gibt es
ja, bei Super R-Type? Ich habe das Super R-Type nie so weit gespielt. Naja, egal. Ich kann mich irgendwie nicht entsinnen, dass das irgendwie eine Ähnlichkeit hätte. Aber gut. So, sind wir fertig?
Ach, herrlich.
Herrlich, oder? Ja, also Claylancer. Großes Kino, investiert die 8 Euro für den Download.
Genau.
Muss man als Action-Fan gespielt haben, tatsächlich. Auch heute noch. Und es ist tatsächlich besser als die 80%. Also an mir ist das mehr. Ich würde das eine Liga mit Musha Aleste. Und auch eine Liga mit Thunder Force 3.
Thunder Force 3, 4, Aleste, alles.
Ja, also absolute Speerspitze der besten Shoot'em-ups auf Mega Drive.
Ja, total.
Dann, ich muss gestehen, ich habe dann die Tests von Terminator, von The Simpsons und Warriors of Rome. Das habe ich mir alles gar nicht weiter angeschaut, weil es kommen dann viele andere Tests noch, wo ich mehr zu sagen habe. Ich weiß jetzt nicht, hast du davon was gespielt?
Nö, gar nichts.
Okay.
Damals nicht und heute auch nicht, weil ich irgendwie hat es mich überhaupt gar nicht angehoben.
Okay. Dann kommt auf Seite 86, wir machen einen Riesensprung, weil dazwischen sind halt Leserbriefe und Listen, über irgendwelche Top-10-Listen und was demnächst erscheint und so weiter. Alles nicht so spannend. Sind wir auf Seite 86 und es gibt einen Bericht über Spiele zu filmen mit dem Titel Kamera ab, Film läuft. Und werden halt Sachen besprochen wie Home Alone oder Adam's Family, die gerade schon erwähnten Simpsons, das Shoot'em Up fürs Mega Drive Super Airwolf, Rambo 3, Die Hard, die Star Wars Spiele, Indiana Jones und so weiter und so weiter. Batmans, Turtles. Also ja, es gab halt Unmengen von Spielen, die mit Filmhintergrund waren.
Ja, was lustig ist, ist auf der Seite 88 ist unten eine kleine Tabelle mit die erfolgreichsten Kinofilme mit Einspielergebnissen in US-Dollar. Damals, vor 30 Jahren, war das noch E.T. mit 360 Millionen Einspielergebnis. Wenn man sich das heutzutage nimmt, wo zig Marvel-Sachen irgendwie die Milliarde geknackt haben, das ist schon krass. Also einfach von den Zahlen her, ne? Es ist ja.
Das ist lustig. Tatsächlich über die Liste bin ich ja komplett drüber gegangen. Wenn man da so sieht, ein Indiana Jones war schon auch ziemlich erfolgreich. Und heute würde man fast schon, gut, keine Ahnung, ob man da von einem Flop sprechen würde bei 240 Millionen Einspielergebnis. Aber selbst ein komischen Terminator 2 hat so wenig Einspielergebnis. Der ist Platz 11 mit 200 Millionen. Naja. Bin ich zu wenig Filmenthusiast, um dass ich das einordnen könnte? Für mich war Terminator 2 ein super erfolgreicher Film.
Ja, klar.
Aber du hast schon recht, also gerade die Marvels und so weiter, die knacken ja regelmäßig die Milliarde.
Wo wir es jetzt bei Top Gun hatten, ich glaube, Top Gun ist jetzt bei 1,3 Milliarden oder sowas.
Der Wahnsinn. Zweite Teil. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, also ist ein ganz, ganz schöner Bericht. Ich habe mich mehr diesen Monat nicht mit den Berichten, sondern mehr mit den Tests aufgehalten. Ja, ich denke mal, Seite 94 werden die Lemmings fürs Mega Drive getestet. Habe ich jetzt nicht nochmal gespielt, weil, ja, man kennt halt Lemmings. Wir haben schon drüber lange genug uns ausgelassen, was für ein tolles Spiel das ist. Ich denke, es ist gerade Mega Drive und Super Nintendo Varianten sind die eher schlechteren Varianten zum Spielen. In dem begründet, dass man halt in der Regel keine Maus zum Spielen verwendet hat.
Ja, genau. Also man kann es zwischendurch sicherlich mal spielen, aber ja,
Ja, sie
ist
schreiben ja hier auch ganz
heutzutage
gut, das Super
wahrscheinlich.
Nintendo Joypad ist noch eine akzeptable Alternative. Die Drei-Knopf-Steuerung der Mega Drive-Version fällt jedoch unnötig kompliziert aus.
Genau.
Ja, ich glaube, beim Super Nintendo war es so, da konntest du mit L und R, konntest du dann immer auswählen, welche
Ah, welche?
Baufähigkeiten die Lemminge
Okay.
haben. Das hat es dann natürlich etwas leichter gemacht.
Naja.
Ja. Dann hast
New
du dir,
Zealand
glaube ich, den
Story.
nächsten Test angeschaut, gell?
Ja.
Das New Zealand Story.
Das Witzige war, ich dachte zuerst, es wäre ein Mega Drive, aber das ist ja die Master System Umsetzung. Ich hatte mich gewundert, warum wird die Mega Drive Umsetzung erst so spät getestet? Es kam doch 90 schon raus. Und das ist tatsächlich die Master System Umsetzung und die sieht wirklich mega gut aus. Und ich habe es mal angespielt, ich habe beide mal angespielt, das Mega Drive auch nochmal zum Vergleich. Das Mega Drive hat natürlich ein bisschen knalligere Farben, aber die Master System Version lässt sich einwandfrei spielen. Die ist flüssig. Die ist schnell, also da war ich echt beeindruckt, muss ich sagen. Das hat echt Spaß gemacht.
Witzigerweise ist New Zealand Story so ein Spiel. Ich mag das voll gern, weil ich das Art Design total gern mag. Aber ich habe das nie besonders weit gespielt. Und eigentlich sollte man das mal machen, weil das,
Naja,
ja, einfach ein gutes Spiel.
es ist halt ein gutes Spiel. Du musst aber auch ein bisschen, sag mal, frustresistent sein, glaube ich, weil es sind halt schon so respawnende Gegner und es ist halt eine Berührung und du bist tot. Fängst zwar dort an einer ähnlichen Stelle wieder an, aber bist dann halt ein bisschen raus. Aber es lässt sich insgesamt ziemlich gut spielen, also sowohl fürs Master System als auch Mega Drive. Also auf jeden Fall ein Spiel, was man sich nochmal angucken kann, sollte. Und es ist natürlich total putzig. Obwohl ein Kiwi eigentlich ein bisschen anders aussieht als dieses Küken.
Ja, der ist doch normal mehr so rund und hat so eine
Na,
stachliche
zu.
Haut, gell? Und keine Beine. Und schmeckt lecker, wenn man es filetiert hat.
Egal, lass. Ja, genau.
Ja, dann. Apropos,
RSU.
apropos, ach so, das wollte ich überspringen und sagen,
Nee, nicht
apropos
überspringen.
filetieren. Ninja Gaiden, da kann man die Gegner schön filetieren.
Na
Aber du
dann
nimmst mir
hau.
meine Überleitung weg, du möchtest über Air
Ich
Rescue
möchte
reden.
über Air Rescue sprechen, genau. Die Bilder sehen natürlich kacke aus. Ich hab's mal angespielt. Es sieht gar nicht so schlecht aus und spielt sich auch nicht so wahnsinnig schlecht. Ist halt wie ein bisschen Shoplifter und ist auf jeden Fall herausfordernd, weil die Steuerung der Helikopter hängt halt ein bisschen nach. Aber so insgesamt fand ich es jetzt gar nicht so schlecht. Also eine 40 hätte ich jetzt nicht unbedingt vergeben. Also so totalen Müll. Es ist halt schwierig, aber ich glaube, da kann man sich schon ein bisschen mit beschäftigen. Vielleicht nicht mehr heutzutage. Es gibt auf jeden Fall eine schöne Animation, wenn der Helikopter die Richtung wechselt. Also der dreht sich tatsächlich dann auch von links nach rechts. Das sieht eigentlich ganz, ganz schick aus.
Ich muss
Also.
gestehen, ich habe es mir nicht angeschaut und irgendwie ärgere ich mich da jetzt selber drüber. Ich habe das öfter mal so, dass ich einfach nur die Prozentwertung sehe
Und
und mir
dann
dann so
weiterblätter,
denke,
ne?
ja genau, und eigentlich müsste man es anders machen. Man müsste vorne aus dem Inhaltsverzeichnis sich die Spielennamen nur rausschreiben und dann einfach völlig unvoreingenommen jedes Spiel einmal kurz anschauen. Aber gut, mal schauen,
Also,
vielleicht komme ich
es
da
ist
irgendwann
jetzt
mal dazu.
kein, ja, es ist jetzt kein Verlust, wenn man es nicht gespielt hat, das kann man auch sagen. Aber ich fand es jetzt gar nicht so schlecht.
Ja, sieht zumindest eigentlich wie ein Spiel aus, was ich mir mal anschauen könnte, weil du weißt ja, ich mag ja die Choplifter-Teile. Insofern, naja, ist halt so.
Genau.
Kommen wir zu Ninja Gaiden auf
Genau.
Master System.
Auf
Und
dem
es
Master
ist
System.
typisch Ninja Gaiden. Ich finde es gar nicht mal so schwer. Allerdings, also ich finde es leichter als beispielsweise die NES beziehungsweise auch die PC Engine-Variante. Es hat auch komplett andere Stages, aber es hat einfach auch so ein paar komplett sinnlose Stellen, wo du, also gerade man sieht es in dem großen Screenshot, das ist jetzt ein anderer Bildschirm, also du läufst immer von Bildschirm zu Bildschirm und er blättert um, also es scrollt nicht.
Genau.
Und manchmal läufst du einfach in den nächsten Bildschirm, drückst noch nach rechts und direkt am Beginn des nächsten Bildschirms ist irgendwas, wo du hättest springen müssen.
Genau, diese roten Kugeln, die dann gerne mal runterfallen oder
Ich wollte es
irgendwas.
gerade noch sagen, Gott, sind die
Oh.
sinnlos. Also diese roten Kugeln sind komplett bescheuert. Aber ja, es ist irgendwie solide. Es ist jetzt kein Spiel, was ich weiterspielen wollen würde, aber ja, ich glaube, die 66%, die passen ganz genau. Ich würde es sogar ein bisschen schlechter bewerten. Irgendwas um die 60 so solide. Aber man darf auch nicht vergessen, wenn man das damals für 100 Mark gekauft hat. Also ja, da hätte ich mich in den Hintern gebissen. Weil dafür ist es einfach wirklich nicht so gut.
Das weiß ich nicht. Ich habe ja auch nur den ersten Level, glaube ich, mal reingezöckelt. Und ich fand's, was ich ziemlich cool fand, war, es ist ja wirklich sauflüssig. Mhm. Das ist ja wirklich, das lässt sich ja wirklich sehr, sehr schön spielen. Womit ich noch nicht so richtig zurechtgekommen war, war diese Sprungmechanik, dass du dann von unten da erstmal hängst und dann nochmal drücken musst, um dann hochzugehen. Das hat mich ein bisschen rausgeholt. Aber ansonsten fand ich das so vom ersten Eindruck gar nicht so schlimm. Und wie du sagst, gar nicht so mega schwer. Wie bei Ninja Gaiden denke ich immer, okay, Ninja Gaiden unspielbar schwer. Mhm. Und das war es jetzt eigentlich nicht. Klar, es war an manchen Stellen da unfair, mit diesen Kugeln auch. Kann man sicherlich lernen. Also wenn man sich für 100 Mark das gekauft hat, hat man sich wahrscheinlich dann auch länger damit auseinandergesetzt. Das ist halt so ein bisschen jetzt immer hinsetzen, zocken, 10 Minuten.
Ist halt immer so ein bisschen, das ist ein absolutes Try-and-Error-Spiel, wo du wahnsinnig viel auswendig lernst.
Du musst halt viel auswendig lernen, genau.
Ha. Dann hast du dir die nächsten Sachen, das SCI.
Och, das habe ich mir tatsächlich angeguckt.
Hast du dir angeschaut? Also
Das SCI habe ich mir tatsächlich angeguckt, weil ich gedacht habe, ja, so Sachen so Chase HQ-mäßig und so weiter, das sind ja eigentlich ganz nett. Aber es ist genauso beschissen, wie es da steht. Also es ist wirklich unglaublich, wie es die Programmierer schaffen, so viel Langeweile auf ein Modul zu quetschen. Der Ärger beginnt mit dem Fahrgefühl. Das Auto steuert sich zäh wie eine Scheibe Essiggurke auf Mayonnaise. Ob ihr bremst oder beschleunigt, das Fahrverhalten in den Kurven wird davon kaum beeinflusst. Es ist genauso. Das scrollt immer gleich. Irgendwie oben stehen dann irgendwann mal 288 oder 300 km/h und es ändert sich gar nichts.
Okay.
Und das Ballern ist, also ich habe wirklich lange nicht mehr so dämliches Spiel gespielt, was wirklich so null Spaß macht.
Okay.
Also da hatte ich dann auch keinen Bock mehr auf Putt and Putter.
Das hat mir allerdings Spaß gemacht.
Ja?
Wobei ich Ihnen absolut recht gebe, auch da, wenn du jetzt die finanzielle Komponente nimmst, das ist halt die 100 Mark nicht wert. Aber so als Minigolf zwischenrein mal eine Runde spielen, ist das echt ziemlich cool.
Okay.
Das hat Spaß gemacht.
Das habe ich tatsächlich nicht angeguckt. Das Grand Slam Golf habe ich auch nicht angeguckt.
Nee, aber Seite 102, das Parodius auf NES, das musste man sich allein anschauen, weil eben es der Port aufs NES ist. Und ich weiß nicht, was du dazu zu sagen hast, aber ich finde, es ist wirklich furchtbar.
Ganz, es flackert wie die Hölle.
Schon am Anfang. Och. Ja, also A, es flackert ohne Ende, aber das habe ich umgangen. Du kannst ja dieses Sprite-Flickern, kannst du ja im Mister ausschalten.
Ah.
Du kannst einen Sprite-Limiter kannst du rausnehmen und das habe ich gemacht. Und damit ist es an sich rein vom Flackern her spielbar, aber es ruckelt immer noch ohne Ende. Kaum sind irgendwie fünf, sechs Sprites drauf, wird das Ding langsamer.
Okay, das ist natürlich auch Quatsch.
Und ja, und irgendwie ist es schon für NES-Verhältnisse grafisch schön umgesetzt, weil machen wir uns nichts vor, viel mehr kann das NES auch nicht. Du hast zum Beispiel auch diesen, es gibt doch diese eine Glocke, die du einsammelst, wo dein Raumschiff dann größer wird. Mhm. Und das ist ja beim Super Nintendo so ein Zoom-Effekt und bei der PC Engine auch. Aber hier ist es auch, dein Raumschiff wird auf einmal ein ziemlich großes Sprite. Und das ist schon alles ganz gut gemacht. Witzigerweise, was sie auf der Seite 102 auch zeigen, diese tanzende Endgegnerin, die du nicht kaputt schießen kannst, die sieht auf dem NES auch komplett anders aus. Schräg, als diese Tänzerin eben auf Super Nintendo beziehungsweise in der Arcade oder PC Engine. Ja, die hat halt irgendwie so einen züchtigen Anzug an, gell?
Das ist ganz komisch. Also
einfach ganz anders, gar nicht mehr sexy.
Nee, gar nicht.
Ja, aber ansonsten, es wird soweit alles übernommen, was es auch in den Arcade-Original gab. Ich denke mal, wenn man nur ein NES hat, dann hat man es halt vielleicht gekauft und auch irgendwie gut gefunden, aber im direkten Vergleich zu den Originalen, die es da gibt, ist es halt einfach viel, viel schlechter.
Ja.
Also ich hab's tatsächlich nur bis zu dieser Endgegner-Dame da gespielt und dort bin ich draufgegangen und habe dann auch aufgegeben. Dann, was ich dann weitergespielt habe, auf Seite 104, den Test von Buray Fighter. Das ist quasi dasselbe Spiel wie auf dem Game Boy. Mhm. Das ist dasselbe Ballerspiel, soweit auch, was ich jetzt so gesehen habe. Ich finde es super schwer, aber eigentlich ist es schon ein Klassiker von Naxxat, aber jetzt nichts, was ich noch vertiefen würde vom Spiel her. Ich bin nicht sonderlich weit gekommen, ich glaube bis zum ersten Endboss und da habe ich dann irgendwann aufgegeben. Aber prinzipiell, ist es eigentlich ein gutes Shoot'em'up.
Ist ein ganz normaler Horizontalscroller. Du bist da irgendwie so ein...
Genau, aber so mit 8-Wege-Schuss-System.
Ah, okay.
Und du nimmst halt jede Menge extra Waffen auf, kannst dann auch irgendwann in beide Richtungen gleichzeitig schießen, kannst da diagonal schießen. Heißt, du gehst halt kurz vom Feuerknopf runter, drückst in die Richtung, in die du schießen willst und dann schießt er in die Richtung.
Okay.
Das ist also ganz gut gelöst. Ja, und auch eigentlich sehr solide. Kein wirklich schlechtes Spiel. Dann weiß ich nicht, da musst du mir jetzt aushelfen, den Low G-Man auf Seite 105. Weiß nicht, ob du den gespielt hast. Ich leider nicht.
Nee, gar nicht.
Auch nicht, okay. Und dann sind wir bei einem sensationellen Test für Castlevania 2. Aber ich meine, das haben wir schon mal besprochen, weil das kam ja in den USA und Japan weit früher raus, auf Seite 110, Castlevania 2 für Game Boy.
Ich meine auch.
Gestern angefangen und direkt wieder reingekippt. Einfach ein tolles Spiel. Macht alles besser als der erste Teil. Die Grafik ist schöner, das Sprite, dein Heldensprite, das bewegt sich schneller.
Das läuft auch besser und flüssiger alles, ne?
Richtig. Unglaublich gute Musik, tolle Endgegner, super Spiel. Ja, dann kommen viele Gameboy-Tests, die ich alle übersprungen habe.
Ja, ich habe da auch gar nichts angeguckt.
Also Altered Space habe ich nicht gespielt, Tom and Jerry habe ich nicht gespielt, Hudson Hawk nicht gespielt. Das ist jetzt zwar für den Hörer vielleicht langweilig, aber zumindest gibt es so eine Honorable Mention, dass die getestet wurden.
Nee.
Boxle 2, was am Ende Sogoban 2 ist. Ja, ein Spiel für mich. Ich kenn's schon, hab's nur kurz mir angeschaut nochmal. Ist halt Kisten verschieben in einem Lagerhaus, um einen Ausgang zu erreichen. Beziehungsweise Quatsch, man muss nicht einen Ausgang erreichen, sondern alle Kisten müssen an den vorgegebenen Plätzen am Ende stehen.
Mhm.
Ist ein super Gepuzzle. Tolles Spiel. Dann,
Das
ist, glaube ich, auch sehr gut, aber bin da kein großer Fan von, Track and Field für den Gameboy.
Ja.
Kennt man halt auch von früher eher C64. Habe ich aber auch nicht gespielt jetzt auf dem Gameboy. Was ich dann wiederum gespielt habe, ist auf Seite 118 der große Test von Nemesis 2, was ja ein super Shoot'em'up ist auf dem Gameboy auch. Ich finde es jetzt auf großem Bildschirm, wenn man es eben auf dem Mister spielt, finde ich es viel spielbarer, als wenn man es auf dem Gameboy spielt.
Mhm.
Ist knackig schwer.
Also ich habe am Anfang echt Probleme gehabt zu sehen, wo mein Fighter ist und was Hintergrund ist und so weiter. Die Anfangssequenz fand ich ein bisschen verwirrend.
Ja, weil du die Anfangssequenz ist ja das, wo du nur ausweichen musst, gell? Wo dich von hinten so ein Riesenraumschiff verfolgt.
Da habe ich irgendwie gar nicht geblickt, was ich eigentlich machen soll oder was da jetzt hier gerade passiert.
Was ich krass finde, ist, man sieht es ganz schön auf dem Screenshot, die Endgegner sind halt auch so bildschirmfüllend. Die sind riesig, oftmals. Und haben krasse Schussmuster auch drauf und Verwandlungsszenen. Also das ist schon wirklich grandios. Das Witzige ist, in dem Heft sind genau die zwei Titel getestet, also Castlevania 2 und Nemesis 2, die man jahrelang, weil da ist irgendwo ein New Old Stock aufgetaucht, konnte man die sehr, sehr lang, die japanische Variante, für wenig Geld noch kaufen. Das waren so für $20 gab's die. Und jetzt aber auch. Jetzt sind sie teuer.
Klar.
Krass. Und ich habe sie Gott sei Dank in der Sammlung.
Ja.
Dann Seite 120. Dinosaurs. US heißt es Dino City oder japanisch, weiß ich gar nicht genau. Ein Jump'n'Run von Irem, mit dem ich persönlich überhaupt nicht warm werde. Das kriegt hier eine 80%. Ich kann es gar nicht nachvollziehen.
Geht mir genauso. Ich habe da mal reingespielt und keine Ahnung, ich habe es dann wieder ausgemacht nach ein paar Minuten, weil es mich gar nicht abgeholt hat.
Ja, und irgendwie, es geht schon damit los, dass wenn du mit dem Dino irgendwie auf die Gegner hüpfst, normalerweise gehst du ja davon aus, gerade in der ersten Stage, du hüpfst auf den Gegner, Gegner tot.
Mhm.
Aber da, auf diese Urzeitmenschen da, du hüpfst halt 5-6 Mal drauf, bis die irgendwann mal weggehen.
Ja, also ich fand es mega nervig.
Ja, also ich bin überhaupt nicht warm damit geworden. Ich habe es wirklich eine Weile versucht, weil ich so gedacht habe, das kann ja nicht sein. 80%-Titel, der muss doch was können. Er ist halt grafisch super schön. Schön bunt und so. Und eigentlich hat es alles, dass ich mir denke, das könnte ich eine ganze Weile spielen. Aber es ist einfach, ich finde es überhaupt nicht gut.
Nee, das kann ich nur unterstreichen. Ich habe da gar keinen Zugang gefunden. Ja. Ganz ähnlich ging es mir mit Hook. Da bin ich auch nicht richtig warm geworden. Entweder bin ich tatsächlich zu blöd zum Spielen, was ja auch sehr schön aussieht, aber schon der erste Level wird in dem Wasser. Und mit den Bienen fand ich schon sehr, ja, auch unfair.
Ich hatte es witzigerweise in besserer Erinnerung. Und jetzt, als ich es gespielt habe, fand ich es auch ganz schön schlecht.
Es war wirklich, also es sieht super aus, aber es steuert sich irgendwie ein bisschen komisch.
Na, weißt du, was ja lustig ist? Der Schlagknopf. Ist auf dem L-Button oben links, was auch komplett dämlich ist. Aber ich lese hier gerade was mir beim Spielen gar nicht aufgefallen ist. Wenn du den Schlagknopf gedrückt hältst, dann läuft dein Sprite schneller. Das ist natürlich so ein bisschen, das ändert das Spiel schon ein Stück, weil ich gehe mal davon aus, dass du dann auch weiter springst.
Das kann natürlich sein.
Muss mal schauen. Also ich hab's eben, weil die Grafik eigentlich total cool ausschaut, habe ich auch gedacht, das kann doch jetzt nicht sein, dass mir das nicht so taugt, aber ich finde es auch nicht so gut. Nicht so ein dolles Spiel. Da habe ich dann lieber meine Zeit mit dem Titel auf Seite 124 verbracht, weil Turtles in Time wird getestet. Und das ist, ja, wir brauchen gar nicht viel Worte drüber verlieren, unsere Hörer werden es wissen. Turtles in Time ist der Klassiker im Beat'em'up eigentlich auf dem Super Nintendo. Wenn du jemanden fragst, welches Prügelspiel dir auf dem Super Nintendo gefallen, also als Brawler mit von links nach rechts laufen, es werden 90% der Leute werden dir sagen, Turtles in Time.
Genau.
Es ist einfach ganz, ganz großes Kino.
Macht mega Spaß, gerade zu zweit. Hier steht die Anzahl der Spieler 1, ich war jetzt gerade ein bisschen. Aber zu zweit macht echt mega Spaß und die ganzen Gegner da durch die Gegend zu wirbeln und teilweise auch in Richtung Mattscheibe dann, wenn die dann so abklatschen. Herrlich. Was ein Spaß.
Das ist, ja, also ich weiß noch, also wir haben es damals auch gespielt, wobei ich das, glaube ich, selber nicht in der Sammlung hatte. Mhm. Oder was heißt Sammlung? Damals hatte ich keine Sammlung. Aber ich habe es nicht selber
ausgeliehen.
Gehabt. Aber ja, großartiges Spiel, was man, das packe ich auch so ab und an alleine mal rein und habe natürlich mir die Cowabunga Collection auch schon vorbestellt.
Wann kommt die raus? Die kommt
jetzt im 30. August.
30. August, okay. Ja. Großartiges Partyspiel. Also.
Absolut.
Zu zweit. Mega, mega Prügelspaß.
Dann habe ich mir ganz viele Sachen wieder nicht angeschaut. Ich bin dann erst wieder bei Camel Try eingestiegen auf Seite 130.
Ja.
Was ich auch in lustigerer Erinnerung hatte, als was es am Ende dann war. Also Camel Try ist am Ende ein bisschen ein Action-Reaktionsspiel, wo eine Kugel in der Mitte ist und dank Mode-7-Effekt dreht man mit L- und R-Knopf um die Kugel rum den gesamten Bildschirm und muss durch Labyrinthe immer zum Ziel kommen. Macht irgendwie die ersten 5 bis vielleicht 10 Level Spaß und dann ist es halt irgendwie öde. Es wird einfach immer nur schwerer.
Es wird halt immer nur schwerer, aber es war damals halt, also ich kann mich noch erinnern, wo ich das erste Mal gesehen habe, boah, du drehst da und hin und her alles und es hat sich ja wirklich flüssig gedreht. Ich fand es eigentlich ganz cool. Ist dann ja auch, wie ist das erste Spiel, was für den Game Boy Advance mit rauskam? Das hat so ähnlich funktioniert.
Ja, da gab es sogar 2 Teile dann davon.
Wie hieß das?
Aber noch? Jetzt komme ich nicht mehr drauf mit diesem Stick, den du durch die Gegend drehst. Genau.
Das war so in der Richtung. Und hat Spaß gemacht. Die Grafik ist aber auch schön. Also ich, wie du aber sagst, es ist halt immer dann das Gleiche und es wird halt schwerer. Aber das sind halt bei diesen ganzen Geschicklichkeitsspielen ist es halt so. Es hat mich auch ein bisschen noch erinnert an die erste Bonus-Stage von Sonic 1.
Stimmt.
Wobei die natürlich sich nicht, die dreht sich halt selber, die kannst du nicht drehen, aber da ist es ja auch so, du bist quasi, hier ist es ein bisschen andersrum, hier drehst du die Sachen um die Kugel und bei Sonic warst du die Kugel, die sich irgendwie in so einem drehenden Labyrinth fortbewegen musste. Das fand ich eigentlich ganz witzig.
Richtig. Mir ist im Übrigen gerade der Name eingefallen. Kururin.
Genau.
Und das gab es nicht nur für Game Boy Advance, sondern das gab es auch mindestens japanisch, ich weiß jetzt nicht, ob US auch für den GameCube. Weil da habe ich's auch gehabt. Mhm. Ja, ganz, das war ganz groß auch. Ja, tatsächlich. Ja. Super. Dann hast du dir das Aerial Assault angeschaut auf Seite 130 auf Game Gear. Nein, oder?
Nö.
Ich auch nicht.
Ich habe mir auch den Spider-Man nicht angeguckt. Kein Super Kick-Off.
Sind alles so B-ware Titel. Ich habe mir Switchblade 2 noch angeschaut auf dem Lynx.
Okay, erzähl.
Also man mag es nicht glauben, aber ich habe meinen Spaß damit gehabt.
Sehr schön.
Könnte daran liegen, dass ich, das Switchblade 2 gefällt mir halt vom Art-Design. Hat mir ja auch auf Amiga damals gefallen, rein das Art-Design. Fand es allerdings auf dem Amiga damals recht schwer spielbar. Okay. Und die Lynx-Version jetzt ist halt ein Run-and-Gun, läufst von links nach rechts. Ab und an kommen Räume, wo du reingehen kannst, wo dann ein Shop-System ist, wo du was einkaufen kannst. Und ja, sehr solide, fand ich. Wobei ich denke, dass es auf dem Lynx sehr viel schwieriger spielbar war, aufgrund des Digitalpads auch. Aber jetzt so, ich habe es halt am Mister kurz getestet und das war ziemlich cool.
Okay, das klingt ja nicht schlecht. Ich habe nicht reingespielt, muss ich tatsächlich sagen. Ja, aber das klingt ja auch nicht schlecht.
Nee, fand ich gut. Dann Pinball Jam, World Class Soccer. Ich gestehe, ich habe es mir auch alles wieder nicht angeschaut. Also irgendwie, ich habe mir schon die Sachen rausgepickt, wo ich gedacht habe, ich will was dazu sagen und es hat mir Spaß gemacht. Ja, was ich noch sehr cool fand, das war es nämlich dann jetzt schon im Testteil, glaube ich, oder?
Ja, da ist oder sonst nichts weiter.
Ja, Seite 136, das große Videogames-Gewinnspiel. Das fand ich ziemlich geil, muss ich sagen, weil das mal richtig harte Fragen sind. Musst mal.
Schwierig zu beantworten, das stimmt.
Gell? Oder weißt du, wie der geflügelte Held aus Gynok heißt?
Keine Ahnung.
Also ein paar Sachen weiß man sofort, aber einige Sachen, zum Beispiel so die Frage 13 von Quackshot, was klebt an dieser Wand? Und dann, ich würde sagen, ein Pömpel, genau. Aber ich glaube, es gibt Landstriche, wo das Ding nicht Pömpel heißt.
Meinst du?
Könnte ich mir vorstellen.
Das ist ein Pömpel.
Ne? Aber ja, auf alle Fälle, ich glaube, es gab ein Neo Geo zu gewinnen. Und insofern muss das schon auch ein bisschen harte Fragen sein.
Ja, das stimmt.
Kann man ja nicht herschenken.
Zu welchem Spiel gehört die abgedruckte Melodie?
Ja, genau. Und das als Einstiegsfrage. Da ging es mir so, ich habe das gelesen und habe gedacht, okay, da brauche ich eigentlich gar nicht weitermachen. Das ist schon ziemlich cool. Naja, hast du noch diesen tollen Podcast etwas hinzuzufügen?
Nee, ich glaube eigentlich nicht.
Etwas mit Mehrwert.
Nur die Frage, welches Spiel bleibt bei dir in der Sammlung oder muss in die Sammlung aufgenommen werden aus dieser Ausgabe?
Naja, also bleiben in der Sammlung auf alle Fälle Glaylancer. Das gebe ich tatsächlich jetzt nicht mehr her in meiner Erstauflage. Das wird behalten. Und was ich suchen würde, das hätte ich gern, ist aber echt schwierig zu bekommen in einem schönen Zustand, ist das Turtles in Time in der japanischen Variante. Das Problem ist irgendwie immer, dass ich weiß nicht, woran es liegt, aber die Konami-Spiele als Japan-Variante sind gerne eher abgeratzt. Also in einem schlechteren Zustand, als man es von Japan-Importen gewohnt ist. Oftmals sind die ja wirklich noch in einem sehr schönen Zustand. Aber ich habe auch lange gesucht, bis mein Contra und mein Exelay in einem schönen Zustand waren. Und Batman Begins auch. Die sind irgendwie immer recht abgegriffen. Und Turtles in Time, also das würde ich meiner Sammlung schon noch hinzufügen wollen.
Okay.
Und bei dir ist es wahrscheinlich auch Glaylancer.
Ja, Glaylancer und Thunder Force 4. Also ich sag mal so, wie du gesagt hast, Glaylancer ist ja aktuell eher schwieriger, wenn man das mal wieder haben möchte. Ich würde die zwei auf jeden Fall behalten. Und von den restlichen Sachen, Turtles in Time könnte ich mir vielleicht auch noch mal irgendwie PAL oder irgendwas besorgen. Hatte ich, glaube ich, tatsächlich auch noch nie. Das war immer so ein Titel irgendwie ausgeliehen oder von jemand anders, aber hatte ich auch selber noch nie. Komisch.
Ja, Thunder Force 4, also habe ich in der Sammlung. Das müsste ich irgendwann mal noch upgraden, weil da hat die Spine, also die Außenspine, die ist ziemlich sunfaded. Das ist so ein Problem bei fast allen Thunder Force 4 aus Japan. Okay. Dass die Spine ist gerne ja etwas matter.
Da muss ich bei mir ja mal gucken. Ich habe ja auch noch das US, was ja unfassbar genial Lightning Force heißt.
Richtig, stimmt. Und da gibt es einen Vinyl-Soundtrack, den hast du sicher, gell?
Ja, den habe ich, klar.
Ich habe ja irgendwann alle meine Datadiscs mal verkauft in einem fetten Set.
Ich habe ja auch immer nur ein paar gekauft, also die mich tatsächlich interessieren.
Ja, ich war ja da so wild. Ich habe die von Platte 1 bis damals, ich glaube 24 war das oder so, habe ich jede bei denen gekauft und immer in der limitierten
Splatter-Vinyl.
Edition. Und irgendwann habe ich dann gedacht, die stehen auch nur rum. Ich hatte sie nicht mal ausgepackt und habe sie dann doch wieder veräußert. Naja, dann beschließen wir
Ja.
diesen Retro-Reigen, oder? Und freuen uns auf die Oktoberausgabe 1992, wo dann, soweit ich gesehen habe, glaube ich, Super Probotector getestet wird.
Und Cybernator.
Unser.
Und
Oh.
vielleicht auch das Chelnov und erste Details zur Mega-CD. Bin ich auch schon sehr
Schön.
gespannt. Ja,
Ja,
das wird
große
auch ein
Freude.
Spaß.
Dann kommt gut in den
Ja.
Herbst. Bis dahin.
Genau.
Ich bin raus. Das letzte Wort hat der Wolfgang.
Ich bin auch raus und mache mich jetzt für die Arbeit fertig und der Chris geht wieder ins Bett.
Was? Muss auch arbeiten. Leg jetzt los. Dann bis dahin,
Macht's
gute
gut,
Zeit.
bis bald.
Tschüss.
Tschüss.